Zwei Wochen Krieg im Iran und die ganze Welt merkt die Auswirkungen nicht nur an der Tankstelle, sondern auch in den Versorgungsketten. Wir sprechen in dieser neuesten Ausgabe von Tacheles natürlich schwerpunktmäßig über den großen Konflikt zwischen Israel, den USA und dem Iran. Aber es gibt natürlich auch noch andere Themenfelder, die wir diese Woche wieder bearbeiten werden. Wie gewohnt in der Besetzung Röper und Stein. Hier kommt Tacheles. Schön, dass ihr da seid. Thomas, auf ein neues. Ich grüße dich und stell dir vor, Jahrestag.
Hurra, wir haben Geburtstag.
Alter Schwede, 7 Jahre ist es her. Ich muss das mal kurz zeigen, ein historisches Dokument, was ich aus der Mottenkiste ausgegraben habe. Thomas Röper der Jüngere.
Robert Stein der Frische, ne?
In seiner alten Küche. Ja, das ist doch ein paar Tage her. Wir haben es gerade geguckt, am 15.03., 2019 sind wir mit der ersten Ausgabe online gegangen und unsere früheren Ichs hatten damals ja noch gar keine Ahnung, in wo wir hinschlittern werden, oder?
2019, vor Covid, da gab es noch Billigreisen, da gab's, was waren denn die Aufreger damals eigentlich? Was waren denn die Aufreger? Gab's, also im Vergleich zu heute würde ich ja sagen, wie banal.
Ich erinnere mich, dass Anfang 20 wir gesagt haben, boah, da war doch das Attentat auf den iranischen General in Bagdad. Süleymani.
Ja, Süleymani, ja, ja.
Und da dachten wir schon, oh, wo geht's wohl hin in diesem Jahr? Und dann kam 2020, dann kam Corona, dann kam diese ganze Menschen. Ich kriege kein richtiges Wort hin, ohne jetzt delegitimiert zu werden.
Verweilverbotszone.
Ja, Aufenthaltsverbotszone und so. Ja, und dann geht es in einem Schlag weiter, wirklich so. Und das ist, wenn man zurückdenkt an 2019, oh Gott, wie unschuldig. Obwohl es damals ja eigentlich schon, ja.
Was war die Welt schön? Wir haben eine Tacheles-Sendung auf Mallorca aufgenommen, weißt du das noch?
Ja, bei dem alten Verleger. Ja. Und
lang ist es her, das waren Zeiten, oh mein Gott, wer hätte damals gedacht, wohin die Welt geht?
Ja, und jetzt macht es nochmal krassere Schritte. Also es geht ja jetzt munter voran. Wir sind jetzt, lass uns gleich einsteigen.
Beende dich. Gleich ran, ja?
Ich nehme dich jetzt gleich hart dran. Die Ereignisse.
Ich hab schon eine Sendung genommen, ich war schon hart dran heute.
Okay, ich bin vorsichtig. Die Ereignisse, ja, ich will nicht sagen, überschlagen sich, aber es wird doch immer offensichtlicher, dass nach 2 Wochen Krieg jetzt die Pläne nicht so laufen, wie sie wohl geplant waren. Der Enthauptungsschlag hat nicht stattgefunden, obwohl natürlich der religiöse Führer Ayatollah Khamenei getötet worden ist, aber es gab keine Absetzbewegungen im Militär, es gab keine Putschversuche, es gab nichts, was irgendwie jetzt da eine Gegenrevolution oder eine Revolution ausgelöst hätte. Und das war offensichtlich der einzige Plan, ohne den Plan B. Und ich sehe und höre und lese jeden Tag, wie das Empire, Amerika und wie auch die große Macht Israel Tag und Tag ratloser wird. Wie ist denn deine Einschätzung der aktuellen Situation im Iran-Krieg jetzt?
Ja, du hast ja schon alles gesagt.
Zweite Woche.
Ja, offensichtlich läuft es schlecht. Also wir gehen ja gleich im Detail durch, was alles schlecht läuft. Aber ja, es ist eben so, ein Enthauptungsschlag nicht geklappt, der Iran wehrt sich. Auf die Probleme der USA kommen wir gleich noch. Und ja, die Frage ist jetzt, wie weiter? Also die haben sich ja weit aus dem Fenster gehängt. Also Trump versucht ja anscheinend rauszukommen, wenn er jetzt, indem er erzählt, ja, wir haben ja eigentlich alle Ziele erreicht, im Iran gibt es nichts mehr zu bombardieren, wir waren eigentlich erfolgreich. In der russischen Sendung hat meine Co-Moderatorin gesagt, da hat der Trump im Sommer erzählt, alle Atomanlagen vom Iran werden zerstört, unwiederbringlich. Mhm, jetzt geht er rein, um sie zu zerstören. Ja, wann hat er denn jetzt gelogen? Als er letzten Sommer zerstört hat oder jetzt? Oder was ist da eigentlich? Also ist alles ziemlich abstrus, was da läuft. Und Trump versucht anscheinend rauszukommen aus der Nummer, weil wenn das jetzt weitergeht, dann kann er seine Wahl vergessen. Also dann ist seine Amtszeit vorbei. Also wenn stell dir mal vor, das geht so weiter, die kommen aus der Nummer nicht raus, Ölpreis durch die Decke, das ist ja alles noch Kindergarten, was wir im Augenblick erleben. Noch haben sie alle ihre Reserven und so. Wenn die an die Reserven gehen und die auch leer werden, dann wird es richtig heftig, dann geht es auch in die Preise. Benzinpreise, USA, ganz sensibles Thema. Jetzt stell dir mal vor, die Demokraten holen richtig dicke Mehrheiten bei den Wahlen. Dann hast du 3 Tage später Impeachment. Dann wird Trump aus dem Amt gefegt und dann geht er auch in Bau.
Ja,
dann werden sie ihn auch richtig abnabeln. Also
Diesmal schon.
da hat er ganz schön hoch gepokert und wie es aussieht, verloren.
Die Unterstützung zu Trump fällt täglich. Ich habe zwei Videos gesehen, eins aus einem Restaurant, wo er eben normalerweise immer reingeht und alle jubeln und so. Und da gab es dann eben eine Gruppe von Frauen, die im Hintergrund geschrien haben: Free, free Palestine, Trump is the Hitler of our time. Und das immer wieder, der Secret Service hat die dann natürlich rausgebuchst. Aber man hat es an seinem Gesicht gesehen, dass es ihm nicht so gut reinlief. Und dann gibt es eine Videoaufnahme von irgendeiner Sportveranstaltung. Man weiß jetzt nicht, welche Sportart, aber er steht in einer Kabine in der Empore oben im Rang, irgendwo im Stadion, hinter Glas und hat so ein Buch in der Hand, wo er draus irgendwas vorlesen möchte. Und das gesamte Stadion buht und pfeift und brüllt und ein bisschen ein Ceausescu-Moment in meiner Wahrnehmung. Ceausescu, du
Ja, gut,
erinnerst dich?
ich bin immer vorsichtig. Wenn du nicht weißt, woher es kommt, kann auch KI sein, zusammengeschnitten, weiß ich was.
Nee,
Und
ich
da
habe
wird
drei
für
verschiedene
Geld.
Versionen gesehen. Es gibt Leute, die haben drei verschiedene Handyvideos gemacht von dem. Das ist authentisch,
Na gut.
aber es ist auf jeden Fall ein klares Zeichen dafür, dass ein großer Teil seiner Unterstützer weggebrochen ist. Das sieht man definitiv, weil jeder Mensch, der an der Gasstation, an der Tankstelle vorbeifährt, die schlittern jetzt auf ganz schön krasse Preise zu. Bei uns auch. Ich gehe mal davon aus, dass wir in 3 Monaten uns über 2 Euro freuen würden, wenn es nur bei 2 Euro wäre. Das ist mal so meine vorsichtige Prognose. Aber es scheint wohl nicht so zu laufen. Und das Ganze nimmt jetzt eine neue Wendung oder vielmehr ein Nebenaspekt von der ganzen Sache. Wir haben da schon öfters drüber gesprochen. In dem Artikel geht es ja auch darum, wie sozusagen Israel versuchen könnte, das Ganze in einen Flächenbrand zu verwandeln, über die ganzen arabischen Staaten hinaus. Und der Titel heißt hier mit der Überschrift vorne Sprengung der Al-Aqsa-Moschee. Was sind da deine Recherchen momentan? Was kannst du da sagen?
Ja gut, also zunächst noch kurz bei Trump nochmal. Wie gesagt, der hat ja nun die Option, er könnte noch versuchen, aus dem Krieg rauszukommen, das Ganze irgendwie als Sieg zu verkaufen. Den Versuch kann er machen, wird natürlich nicht wirklich gut klappen. Das Problem, die Israelis haben ein anderes Problem. Den Netanyahu hat ja alles auf eine Karte gesetzt, auf Groß-Israel und dominieren des Nahen Ostens. Wenn dem die Kampagne um die Ohren fliegt, dann kann der sich auch einsagen. Also da gibt es ja die Korruptionsermittlungen. Er scheint jetzt auch inzwischen mit dem israelischen Präsidenten, der ihn ja begnadigen soll, aber nicht so richtig will, auch sehr über Kreuz zu liegen inzwischen. Und wenn der Krieg gegen Iran für Israel scheitert, dann kann Netanyahu einpacken. Also für den geht es richtig auch um alles. Und darum hat natürlich Israel und auch die USA, aber vor allem Israel, ein Interesse daran, die Araber in den Krieg zu ziehen, auf ihrer Seite. Und da ist die Frage, wie kann man es machen? Und da ist eine relativ einfache Möglichkeit zu sagen, okay, das wurde ja auch von Rabbis schon gibt es ja dieses Video, wahrscheinlich gibt es auch mehr davon, schon offen gesagt, man müsste einfach nur beim iranischen Angriff selbst eine Rakete in die Al-Aqsa-Moschee schießen. Und dann sagen die Iraner waren es, dann ist das Ding kaputt. Und dann müsste es, das ist dann der Plan, einen Riesenaufruhr unter den Moslems geben und die ganze muslimische Welt stellt sich gegen den Iran, weil der barbarisch die Al-Aqsa-Moschee zerstört hat.
Und nur kurz
Das ist
zur
ja
Einordnung,
immerhin.
das drittwichtigste Heiligtum in der islamischen Welt nach den heiligen Städten in Medina und Mekka.
Ja, genau. Und das wäre, das könnte eben ein Plan sein. Den man im Auge behalten soll, wenn das passiert, also dass der Iran da selbst auf das Heiligtum schießt, ist nicht zu glauben. Aber dass die Israelis das tun, um es dem Iran in die Schuhe zu schieben, ist durchaus plausibel. Und wir wissen, wie die Menschen reagieren. Herden, ne? Herdentrieb, Emotionen, mit guter Medienunterstützung kriegst du es hin, dass die auf den Iran sauer sind, dann fallen die ersten Schüsse, dann läuft der Krieg. Und selbst wenn die irgendwann zur Besinnung kommen und sagen, das dürfte ja, wieso, ne? Vielleicht war es gar nicht der Iran, dann läuft der große Krieg schon, ist eh zu spät. Also vollendete Tatsachen schaffen. Und du hast ja immer wieder, bist in der Sendung immer wieder auf diese ganze Geschichte mit Kuhopfern und Tempeln und so gekommen, dritter Tempel, weiß ich was. Ich halte das immer noch für geopolitisch relativ blödsinnig, weil, wie gesagt, Geopolitik ja nach harten Fakten läuft. Aber wir müssen natürlich im Hinterkopf behalten, dass in Israel, und da muss ich dir ein Stück weit recht geben, was ich ja bisher anders gesehen habe, dass in Israel durchaus eben Leute in der Regierung sitzen, also fanatische orthodoxe Juden, also Radikale, die auf diese Szenario hoffen, weil das die Weissagung der Bibel, der Juden ist ja, wenn der dritte Tempel irgendwann gebaut ist und der muss eben dahin, wo die Al-Aqsa-Mauer steht. Das ist genau der Platz, wo der hin soll. Weil da stand früher mal ein jüdischer Tempel, der ist 70 nach Christus verbrannt. Wenn jetzt also der dritte Tempel steht, dann kommt der Messias und dann wird alles gut, dann ist Ende der Welt und alle gehen ins Paradies. Das ist ja, was die Christen eben dann, die waren ja mal Juden ursprünglich und dann kam Jesus, haben sie gesagt, das ist unser Messias jetzt, ne? Dann sind die Christen eben keine Juden mehr, haben sich dann zum Christentum, haben das Christentum entwickelt und die Juden warten auf ihren Messias noch, wenn die Christen sagen, wir hatten ihn schon vor 2000 Jahren. Und wenn es jetzt Leute gibt in der israelischen Regierung, die den Kram glauben und an den Schaltstellen sitzen, das zu manipulieren, also zum Beispiel, wenn es auch nur darum geht, die Moschee zu sprengen und das den Iranern in die Schuhe zu schieben, dann wird es eben doch gefährlich. Das heißt jetzt nicht gleich, dass die Welt untergeht, aber das könnte eben durchaus zu einem großen Krieg führen, wenn die Araber auf der Seite der Israelis einsteigen. Und das wäre natürlich ja das Dümmste, was sie tun können, weil das ist ja das, was die Israelis wollen. Die Araber schlachten sich gegenseitig ab, oder nicht die Araber, die Moslems. So, die Moslems schlachten sich gegenseitig ab und Israel ist happy. Israel wäre der große Gewinner. Aber dass der Versuch laufen könnte, kann ich mir vorstellen. Und die arabischen Staaten, arabische Halbinsel und so, die haben ja eh ein Problem. Die haben immer noch die Amerikaner im Land, sind eigentlich auch irgendwie mit den Amerikanern befreundet, mögen die in Iran auch nicht sonderlich, mögen aber wiederum eigentlich auch Israel nicht. Ja, was jetzt tun? Also, das ist nicht ganz einfach. Und das kann passieren. Also, wenn wir sehen, dass die Al-Aqsa-Moschee explodiert, dann würde ich nicht glauben, dass es der Iran war. Weil der hat definitiv keinen Grund. Das ist ein Religionsstaat. Das ist so, als wenn der Vatikan selbst in Petersdom springen würde. Das machen sie nicht.
Meine Frage
Also
kommt
von
jetzt
daher,
gerade.
ja,
Ja.
mal gucken. Aber die Geschichte könnte eben durchaus relevant werden. Wie gesagt, wir dürfen nicht vergessen, Israel hat ja mit der Al-Aqsa-Moschee schon früher provoziert. Im Jahr 2023 gab es da immer wieder Aktionen der israelischen Polizei. Die haben die muslimischen Gläubigen da am Beten gehindert und dann teilweise die Moschee gestürmt. Dann sind da orthodoxe Juden reingelaufen, haben die aus islamischer Sicht so ein bisschen entweiht und so
War
weiter.
doch die letzten Jahrzehnte immer so, dass da die ganze Intifada 1, 2, 3, 4, wie viele es da gab, hat sich immer an der Al-Aqsa-Moschee entzündet. In dem.
Ja, aber hier waren es ganz konkret auch israelische Provokationen. Und die Hamas hat ja gesagt, der Grund für ihren Angriff auf Israel vom 7. Oktober damals waren genau die Provokationen von 2023 an der Al-Aqsa-Moschee.
Ariel
Also
Sharon
es
ist
war.
mal dahin zum Beten und hat da die Muslime verjagt. Also es war immer ein Affront für die Muslime, die das als ihr Heiligtum sehen. Und auch der Ben-Gvir, dieser Ultra-Hardcore-Minister, der vor kurzem jetzt schwer verletzt worden sein soll, der hat da auch immer Öl ins Feuer gegossen.
Genau so ist es so. Also das heißt, es ist schon möglich, dass da eine Provokation versucht wird.
Kurz zu den Opfern auf israelischer Seite. Es gab jetzt Meldungen, dass das Haus von Netanyahu schwer bombardiert worden ist und angeblich sein Bruder gestorben sein soll. Auch mehrere hochrangige israelische Militärs, Mossad-Chef, Head of Staff, Air Force-Chef und so weiter sollen getötet worden sein. Gibt es da irgendwelche konkreten Belege dafür oder ist das das typische Geraune im Krieg, wo jede Seite der anderen große Verluste
Na
zuschreibt?
gut, den Artikel wollen wir eigentlich gar nicht reinnehmen, glaube ich, aber egal, den machen wir es doch. Weil ich habe darüber geschrieben. Weil der Punkt ist, Netanyahu ist ähnlich wie Zelensky, hat irgendwie jeden Tag mehrere Videobotschaften rausgeknallt.
Vor dem Krieg, also.
Auch während.
Ja, okay.
Auch während. Aber ab 7. März wurde es ruhig. Da kam nichts mehr. Und da gab es eben die Meldung, ne? Verstärkte Luftabwehr bei Netanyahus Haus und dann eben vielleicht auch getroffen oder nicht getroffen. All das kam. Es gab auch eine Reise, da war eine Reise geplant von Witkoff und Kushner, die sollten am nächsten Tag nach, ich glaube, am 8. oder 9. oder was, nach Israel fliegen. Da haben sie die Reise kurzfristig abgesagt, ohne Angabe von Gründen. Und von Netanyahus Büro kam, soweit ich das gesehen habe, seitdem nur noch Pressemeldungen schriftlich, also keine Videos mehr. Allerdings habe ich jetzt gestern, das ist Mittwoch, wieder ein Video gesehen von Netanyahu. Wobei man aber, das war so allgemein gehalten, das kann auch älter sein. Also das muss nicht frisch sein, da war jetzt keine Datumsangabe drauf, dass er irgendwas Aktuelles war, sondern es war so allgemein Durchhaltewillen. Ne, wir wollen den totalen Sieg und so Blödsinn. Aber Also wenn ich nichts verpasst habe, ganz vorsichtig, weil es ist jetzt nicht mein Hauptthema und ich hatte ja noch ein paar andere Sachen auch zu tun, aber wenn ich nichts verpasst habe, ist Netanjahu seit dem 7. März nicht mehr öffentlich aufgetreten und keine aktuellen Videos.
Aus der Lage heraus könnte man es sehen, er ist Ziel Nummer eins. Wenn er irgendwo auftaucht, dann wissen die Israelis auch, das ist das Primärziel. Der darf da nicht lange sein.
Ja gut,
Kann
der
ich
taucht nicht
verstehen,
auf.
kann ich
Das heißt,
verstehen.
der taucht ja nicht öffentlich auf. Das ist ja nicht der Ayatollah, der seine Vereidigung öffentlich macht in Teheran vor 10.000 Menschen, sondern Netanjahu sitzt ja im Bunker. Ist ja nicht so, dass der jetzt auf der Straße rumläuft. Das muss man ja schon sehen. Also der ist ja jetzt nicht öffentlich aufgetreten im Sinne von Kundgebung gemacht, sondern öffentlich aufgetreten im Sinne von Videos. Aber wenn man mal gesehen, das Video ist heute, aktuelle Meldung, er hat was Aktuelles gesagt, ist von heute. Seit 7. März ist da wohl Ruhe.
Die Schäden in Israel sind beträchtlich. Es gibt eine große Mediensperre. Also es wird unter anderem von schweren Strafen verhindert, dass eben viel aus Israel berichtet wird. Aber es kommen doch so nach und nach, kommen immer wieder Dinge durch. Es müssen wohl ganz große Verluste sein seitens der israelischen Armee, aber auch der Zivilbevölkerung. Große Zerstörung innerhalb der einzelnen Städte. Und jetzt ist die große Frage, wem geht was zuerst aus? Den Israelis die Abfangraketen? Oder den Iranern die Angriffswaffen.
Darauf kommen wir noch. Lass uns das Raketenthema zurückstellen. Wir machen ja gleich drei Artikel, Teil 1, 2, 3. Da ist das im dritten Artikel.
Okay, das war eigentlich nur ein einleitender Gedanke. Es geht in die Richtung, was hat Israel noch für Optionen? Das ist eher der Gedanke. Wir haben es, ich weiß nicht mehr, ob wir das besprochen haben oder in einer anderen Sendung. Wenn der Iran nicht untergeht, das heißt, wenn das Regime intakt bleibt, hat der Iran eigentlich schon gewonnen. Selbst wenn die unglaubliche Verluste hinnehmen, Raffinerien, Militär, auch Zivilinfrastruktur und so weiter.
Raffinerien, Vorsicht! Haben die Israelis drauf geschossen, kam aus Amerika sofort, bitte, bitte nicht.
Bitte nicht mehr, das wollen wir ja noch haben hinterher, ja, so.
Naja, der Sinn ist, die Amerikaner wollen die Ölindustrie haben, sie wollen sie nicht reparieren, sie wollen sie haben.
Aber
Und selbst.
Iran hat gewonnen, wenn sie schaffen, eigentlich nur an der Macht zu bleiben, die
Die müssen
Mullahs.
nur durchhalten.
Die müssen nur durchhalten. Indessen aber auf der anderen Seite, Trump versucht die Exit-Strategie, der wird vielleicht sich noch irgendwie rausmogeln aus der Nummer. Aber wenn jetzt dann wirklich sich die Truppen zurückziehen würden, die US-Truppen und die Angriffe aufhören würden, was wäre dann die Situation? In welcher Situation wäre Israel dann? Die haben ja dann eigentlich nur noch die Situation, dass sie ja das Mullah-Regime noch stärker gemacht haben, vielleicht militärisch geschwächt, aber innerhalb der Bevölkerung ist der Zusammenhalt noch größer geworden. Es ist ein noch krasserer Chef an die Macht gekommen, der Sohn des vorigen Ayatollah, Mojtab Khomeini der Zweite sozusagen,
Khamenei.
Khamenei, sorry,
Khomeini war der Erste.
die Mullahs halt, ne?
Ja.
Und Frau getötet, Sohn getötet, Schwester getötet, Vater getötet. Und das quasi als neuer Regierungschef mit in seiner Agenda drin. Also wenn man versucht hat, die Iraner gemäßigter zu machen, hat nicht funktioniert. Das
Nicht
bedeutet,
richtig gemacht.
Israel ist jetzt noch gefährdeter, weil jetzt quasi das Existenzrecht von Israel noch mehr gefährdet ist, weil die Iraner das jetzt noch mehr weghaben wollen, der Staat
Moment,
Israel.
ganz kurz. Also die Iraner jetzt mal wieder wirklich zu den Tatsachen. Der Iran hat Israel nie angegriffen.
Ja, klar.
Ja, also dem Iran wird zwar geredet, dass sie das zionistische Regime, wie sie es nennen, weghaben wollen, oder zionistisches Gebilde, sagen sie auch, also dass sie Israel weghaben wollen, aber sie haben Israel nie angegriffen. Jetzt wird jeder, der die NATO-Medien liest, sagen, nee, aber die haben Hamas und Hezbollah finanziert und die haben Israel angegriffen. Ja gut. Aber das sind ja keine iranischen Kinder, das sind Kinder der israelischen Unterdrückung der Palästinenser, die
Die
dann von den
Hamas
Iranern unterstützt werden.
wurde gegründet. Ich denke mal, da hat Netanyahu seine Finger mit dabei gehabt. Das habe ich bei
Das,
Dr. Lüders erst erfahren vor wenigen Wochen.
naja, das,
Ja.
die Hamas war eigentlich, die Gründung der Hamas war der Versuch, es gibt ja zwei Palästinensergebiete, es gibt ja einmal Westjordanland und Gaza. Und die Hamas war der Versuch, ne, die Palästinenser zu spalten. Ist auch gelungen. Hamas hat Gaza vertreten, war dann im Westen als Terrororganisation eingestuft, mit der keiner reden darf. Und die Restpalästinenser haben im Westjordanland gesessen, dass die Israelis langsam aber sicher zersiedeln mit ihrer völlig illegalen Siedlungspolitik. Also von daher, ja, das dürfte ein Projekt des Mossad sein, mit dem Sinn, die Palästinenser zu spalten. Nur da haben sie sich natürlich noch ein größeres Problem mit geschaffen. Und dann haben die Iraner angefangen, die zu finanzieren. Also ne, nie Ursache und Wirkung vergessen. Aber wie gesagt, nochmal, deshalb bin ich reingeglitscht in eine Aussage von nach dem Motto Israels Existenzrecht. Der Iran hat Israel nie angegriffen. Es war immer umgekehrt. Und jetzt ist die Frage, wenn die Israelis mal irgendwann versuchen würden, das wird natürlich schwer. Bei dem bösen Blut, was es gegeben hat, gerade nach dem letzten wirklich Vernichtungskrieg gegen Gaza, da eine Versöhnung hinzukriegen, wird ganz, ganz schwer. Aber es ist an den Israelis, die sind nun mal der stärkere Teil, die müssten jetzt sagen, okay, wie kommen wir zusammen? Und dann müssten die auch die Größe haben, es auszuhalten, wenn einzelne Radikalisierte noch Terroranschläge machen, solange man wenigstens mit der Führung der Palästinenser reden kann. Oder muss man denen was geben? Zumindest irgendeine Form von Palästinenserstaat. Das wollen die Israelis aber auch nicht. Aber da sind Millionen Palästinenser. Wo sollen die denn hin?
Noch kurz zu dem Existenzrecht Israel anzweifeln und so. Es wird ja immer wieder darauf hingewiesen, dass die Iraner quasi Israel vernichten wollen. Und das aufgrund eines Zitats des ehemaligen Präsidenten Ahmadinejad, der so das Zitat, wie es rumgegeistert ist, quasi Israel vernichten möchte. Das stimmt nicht. Das habe ich beim ZDF sogar gesehen. Es kam gestern wieder hoch, eine uralte Kabarettshow von ZDF, wie heißt die nicht heute Show, sondern die Anstalt.
Die Firma gut war.
Da hat ein Kabarettist namens Schramm einen Oberstleutnant dargestellt, Oberstleutnant Senftkleben von der Propagandaabteilung der Bundeswehr und so. Und der hat da in einem dieser Stücke mal eben dieses Zitat eingespielt, was Ahmadinejad eigentlich gesagt hat. Der hat gesagt, das zionistische Regime muss von der Karte der Geschichte getilgt werden. Also er hat nicht von dem Staat Israel gesprochen, sondern vom Zionismus. Interessant, dass im ZDF das sogar umgedreht worden ist, weil er der damalige Kleber das sozusagen kolportiert hat nach seinem Interview mit Ahmadinejad. Also es geht nicht darum, dass der Iran Israel vernichten will, sondern den Zionismus sozusagen als große Gefahr sieht.
Ja gut, muss man auch dazu.
Jetzt ist es aber anders, oder in meiner Wahrnehmung ist es so, dass jetzt eine große Wut entsteht, ein richtiger Hass und ein Zorn, und ich glaube, der Antisemitismus wird in ungeahnte Höhen hochschnellen, also.
Ja gut, da ist wieder das Problem, ne, dass die ganzen Juden natürlich wirklich leiden müssen an dem, was Israel macht. Der Antisemitismus hat ja, die Juden haben ja nichts damit zu tun.
Eben.
Das ist der Netanjahu mit seiner Clique, die Scheiße bauen. Aber natürlich in der öffentlichen Wahrnehmung sind es dann immer die Juden und da kommt es hoch.
Eben. Und wieder sind sie Opfer, weißt du? Wie seit
Ja.
Jahrtausenden schon.
Naja, nur also der Punkt ist folgender. Wie gesagt, die Iraner nennen Israel auch generell das zionistische Gebilde. Also was der Ahmadinejad da genau gesagt hat, sei mal dahingestellt. Nur der Punkt ist ja, ne, die betonen sich immer auf Zionismus. Also die Iraner würden Israel sicherlich keine Existenz absprechen, wenn Israel nicht den Palästinensern das Existenzrecht abspricht. Also wir dürfen nicht vergessen, die ursprüngliche UNO-Resolution zur Gründung des Staates Israel war zwei Staaten, Palästina und Israel. So Israel gibt's und Israel und der Westen sprechen aber den Palästinensern das Existenzrecht ab, das die auch haben, auf einen Staat. Und wenn sich da was ändert, dann hätten die Iraner mit Sicherheit gar kein Problem mit dem Staat Israel, wenn der aufhört, den Palästinensern ihr Existenzrecht abzusprechen. Das gehört ja alles zusammen. Also von daher, sei es drum. Wie gesagt, ich kann nur noch mal sagen, man sollte sich mal informieren. Iran zum Beispiel, da gibt es ja auch viele Juden. Und die werden nicht unterdrückt. Die werden nicht unterdrückt, die Juden. Ein Rabbi ist eine Respektsperson für alle Iraner. Weil für die generell ein Geistlicher eine Respektperson ist, egal welche Religion. Im iranischen Parlament haben die Juden, meine ich, sogar eine Mindestvertretung, eine Mindestzahl von Juden als Abgeordnete. Und die Juden haben Sonderrechte. Einige. Ich war mal da, das ist ganz lustig. Du darfst ja im Iran gibt es ja kein Alkohol, ist ja Alkoholverbot. Und dann habe ich bei Leuten gesessen zu Hause und die sagten, wollen wir was trinken? Ich sage, ja, gibt ja nichts. Ja, doch, wir haben. Ich sage, wieso? Dann hatten die guten Grappa, wirklich sehr guten Grappa im Schrank und noch nicht wenig. Dann sage ich, wo kommt der denn her? Ach, sagt er, die Juden dürfen brennen, die sind ja keine Moslems. Und den habe ich's, und bei denen kann ich es kaufen. Ja, also der Iran ist, wie gesagt, das eine ist die Politik, wo es eben Frage, Ursache, Wirkung, ne, Streit Israel-Palästina. Da ist die Wurzel des Ganzen. Aber der Iran ist selbst nicht antisemitisch. Juden leben da. Gut, es ist eben Islamische Republik. Also da gilt zum Beispiel vor Gericht, das Wort eines muslimischen Mannes ist wert. Und das Wert von allen anderen, Frau oder anderer Glaube, ist nur die Hälfte wert der Stimme eines muslimischen Mannes. Und das ist dann auch Gesetz. ist eben, ne, islamische Republik, finden die toll so. Finde ich doof, aber
Ich
es ist,
nicht,
ne?
finde ich nicht gut.
Ich auch nicht. Ich sage, finde ich auch doof. Aber wie gesagt, das gilt aber für alle Religionen da, ne? Das ist eben deren Recht. Okay. Aber generell gehört eben zu diesem Staat dazu, dass sie die Juden nicht anfassen. Die Juden haben gewisse Sonderrechte, sie haben eine Mindestvertretung im Parlament, sie dürfen mitreden. Rabbis werden respektiert und geehrt als Geistliche, das ist eine Respektsperson. Also ist nicht so, dass der Iran die Juden unterdrückt. Es ist eine politische Frage und das Schlüsselwort ist tatsächlich eben Zionismus. Das ist das Schlüsselwort
Nochmal
meinerseits.
kurz zu der Situation in Israel selbst. Also, ich habe keine klaren Berichte. Es gibt wirklich eine große Mediensperre. Aber wie müssen wir uns die Situation in Israel jetzt wohl vorstellen mit diesen Zerstörungen, mit dieser radikal-zionistischen Politik? Da muss das israelische Volk ja doch auch ziemlich wütend sein. Wir wissen, vor dem Krieg und auch letztes Jahr gab es wochenlang, ich glaube 39 Wochen lang, gab es eine Demonstration nach der anderen jedes Wochenende und zwar mit Hunderttausenden. Die Plätze in Tel Aviv, in den großen Straßen in Haifa, die waren voll. Also es war wie wenn quasi die größten Corona-Demonstrationen über fast ein Jahr lang stattfinden würden, von der Größe her einfach. Denkst du, dass jetzt mit diesem fortlaufenden Krieg und mit den größeren Zerstörungen und den größeren Opfern sich das israelische Volk über den Zionismus erheben könnte?
Weiß ich nicht. Ich bin kein Israel-Kenner. Ich habe da keine Kontakte. Ich bin da nie gewesen. Das kann ich nicht einschätzen. Ich weiß, wir wissen nicht, wie groß die Zerstörungen sind. Wir wissen auch nicht, wie die Stimmung ist. Die Stimmung in Israel ist generell anti-Netanyahu. Also die ganze Geschichte mit der Hamas- und Gaza-Krieg ist dem ja auch sehr zu Pass gekommen. Da waren ja ständig Demonstrationen wegen seiner Korruption, wegen den Verfahren. Das konnte er alles unterbügeln, weil jetzt ist Krieg, jetzt müssen wir zusammenstehen. Dann war der Krieg vorbei, aber auch einen neuen Krieg hat er jetzt. Ob die Israelis den Iran beschuldigen, weil er sie beschießt, oder erkennen, dass es unsere Regierung, die den Krieg angefangen hat und wir müssen es ausbaden, ich weiß es nicht. Ich habe keine Ahnung. Kann ich dir nicht
Hängt
sagen.
von den Informationen ab, die sie kriegen auch, ja, wenn die auch
Es ist, Robert, das ist Emotion. Ich meine, wenn bei dir eine Bombe reinfällt, das Nachbarhaus umfällt und zwei Nachbarn tot sind, die mit denen du seit 20 Jahren Kaffee trinkst, dann bist du gerade nicht gut drauf. Und dann ist es mit Analyse ein bisschen schwierig. Das ist die Frage, wer ist jetzt für dich der Böse? Der, der geschossen hat, oder der, der den Schuss provoziert hat? Ich weiß es nicht.
Und vor allem, wenn es dann jemand in deiner eigenen Familie erwischt, dann wird es noch
Ja.
schwieriger, ja.
Aber es ändert im Prinzip nichts. Also die Frage ist eben, wie ticken die jetzt? Haben sie verstanden, dass Netanyahu es ist, der diesen Krieg provoziert hat und dass sie unter den Folgen dessen dann, was Netanyahu macht? Oder sind sie der Meinung, der Iran ist böse und hat angefangen? Ich weiß es nicht. Ich kann es dir nicht sagen.
Dann zu den Auswirkungen, die dieser Konflikt jetzt weltweit mit sich zieht. Also es sind wirklich große Investitionen in Gefahr, also hauptsächlich militärisch, aber eben auch ganz andere. Straße von Hormuz, jeder sieht es, wenn er an der Tankstelle vorbeifährt, bei uns ist ein großes Thema. Spritpreise, das zieht natürlich nach sich, dass alle anderen Preise auch anziehen werden, weil die Speditionen das natürlich wieder umschlagen. Es wird Versorgungsengpässe geben. Es gibt schon alle Szenarien, die hier durchgespielt werden, bis zu quasi 1929 gespiegelt. Große Weltwirtschaftskrise und große Zerwürfnisse und so. Aber wo siehst du die größten Schäden momentan? Sind es die Golfregionen, die darunter leiden, an Tourismus, der wegfällt? Also gestern ein Video gesehen aus Dubai, wo einer auf der Promenade steht und über den Strand filmt. Geisterstadt. Du kriegst für $9 im Luxushotel jetzt gerade eine Übernachtung. Also
Was?
das ganze Modell Dubai, Luxus und toll alles, Klimaanlagen, schicke Restaurants, ist tot. Wo ist das Geld hin oder was passiert jetzt gerade da unten?
Ja gut, die Folgen sind ja ganz verschieden für die Region. Natürlich so Sachen wie Dubai, die stark die haben, das war ja wieder deren großes Argument. Wir sind sicher, keine Kriminalität, kein Krieg, kein Nix, dafür Reichtum, Luxus, schöne Strände. Die haben Reiche angelockt, auch noch keine Steuern fast. Haben Reiche angelockt, die da wohnen und dann ihr Geld ausgeben. Sie haben auch, also IT-Firmen sind viele da, die haben da ihre Server hingestellt, die ITler sind da. Ist für die IT-Firmen auch nicht wirklich teuer. Gewisse gute Programmierer kosten eh viel Geld, aber den kannst du, wenn sie in Dubai sind, wahrscheinlich weniger brutto zahlen, also weniger Kosten hast du, weil eben die Steuern nicht zahlen musst. Die haben netto mehr in der Hand. Also all solche Sachen, war für Dubai ein starkes Argument. Wir sind super stabil, sicher und so weiter, das ist weg. Das heißt, wie groß der Schaden langfristig sein wird, der Image-Schaden, ob die Leute jetzt, wenn der Krieg vorbei ist, wieder hinkommen und sagen, alles vergessen, oder ob die erstmal lange brauchen, um diesen Image-Schaden aufzuarbeiten, weiß ich nicht. Nächste Frage, Öl. Der Iran hat ja inzwischen anscheinend auch einiges an Öl- und Gasindustrie zerschossen, also seines Pipelines, Förderstationen, Tanks und so weiter. Wo sich auch die Frage stellt, wie schnell können die eigentlich die Öllieferungen wieder aufnehmen, damit das Geld in die Kasse kommt? Die fehlen ja jetzt auch die Einnahmen, also der Terrorismus fehlt und das Öl fehlt. Die können auch kein Öl verkaufen. Also im Augenblick sitzen die auf Null, was nicht toll ist für die. Die haben zwar gute Reserven, aber man frisst seine Reserven nicht gerne auf. Also wie groß der Schaden ist, wenn wir erst sagen können, wenn der Krieg vorbei ist. Weil je länger er dauert, desto schlimmer wird es. Das betrifft die. Wir können dann weiterreden. Europa. Europa ist völlig im Arsch. Europa hat das billige, schöne russische Gas und Öl abgelehnt. Das Ergebnis waren die explodierten Energiepreise, die Industrialisierung, Abhängigkeit von den USA. Dann sind sie von Habeck bis Merz alle im arabischen Raum auf den Knien rumgerutscht, geben uns ein bisschen LNG. Kommt jetzt auch nichts. Das LNG aus dem arabischen Raum ist vor allem nach Asien gegangen, das fehlt jetzt. Was bedeutet, die Asiaten kaufen auch viel mehr amerikanisches LNG. Es ist ein Preiskampf, alle versuchen zu kaufen. Also haben wir jetzt, ich habe Videos gesehen, wo Leute eben über diese Schiffstracker gesagt haben, da kannst du sehen, so ein Gastanker, der im Atlantik 2 Tage Kurven im Kreis fährt, weil anscheinend verhandelt wird, wer mehr für das Gas bezahlt an Bord, die Europäer oder die Asiaten. Und
Ach
dann
so.
fährt er dann am Ende Richtung Süden, um Afrika nach Asien.
Und täglich wird die Ladung mehr wert, ja.
Naja, da kannst du wunderbar 2 Tage im Kreis fahren. Das ist das Problem. Die Europäer haben eben, ne, das war ja die größte Dummheit der Kommission unter Juncker, die Gasmarktreform in Europa, wo sie gesagt haben, Gas kann man jetzt in der Börse handeln und langfristige Verträge sind voll doof, der Markt kann alles besser. Ja, genau. Und das sehen wir jetzt. Ne? Der Markt kann, wenn so eine Krise kommt, kann der Markt vor allem eins, wer am meisten zahlt, kriegt. Und wenn jetzt das russische Gas noch wäre, dann wäre überhaupt nichts los. Das kannst du nicht umleiten woanders hin, das würde aus Pipelines kommen, das würde niemand durch Überbieten wegkaufen können. Das ganze Problem, was Europa jetzt hat, gäbe es nicht, wenn sie sich nicht gegen russisches Gas ausgesprochen hätten. Dann kommt jetzt hinzu, dass, wie gesagt, die Amerikaner verkaufen meistbietend. Und das sind die Europäer jetzt durch. Also es ist weniger Gas auf dem Markt. Und jetzt, was vorausnehmen, weiß ich nicht. Kommen wir nachher noch zurück. Also beim Gas haben wir das Problem. Aber wie gesagt, worum es hier in diesem Artikel eigentlich ging, ist ja die Frage, und da habe ich jetzt das in Übersetzung, Wall Street Journal, die haben mal zusammengestellt, also das Problem ist ja, Trump hat sich ja sehr dafür feiern lassen in seiner ersten und seiner zweiten Amtszeit für sein tolles Verhältnis zu den Arabern. Sowohl in seiner ersten als auch zweiten Amtszeit ist er als erstes nach Arabien geflogen, hat riesen Rüstungsdeals abgeschlossen.
100 Milliarden und so, ja.
Ja, genau. Und im Gegenzug auch Investitionen von den Arabern in den USA. Ganz, ganz viel Geld, das auch in die USA fließen soll, an Investitionen. Ja, aber nun fehlt ihnen das Geld. Sie haben keine Einnahmen mehr. So, das heißt, die Investitionen, die sie den USA versprochen haben, ist ja nicht so, dass das Geld dann nicht noch überwiesen wurde, sondern ging es, ne, langfristig. Das kann sein, dass das alles hinten runterfällt, dass Trumps schöne Versprechungen aus Arabien alle Makulatur werden, weil die Araber andere Probleme bekommen. Also das ist so eine der Geschichten, die da passieren kann. Und wenn, wie gesagt, gigantische Investitionen ausbleiben in den USA, dann ist das natürlich auch ein Problem für alles, was Trump da innenpolitisch will. Ne? Mehr Produktion ins Land holen, Arbeitsplätze schaffen, das wird alles schwierig, wenn die Araber das Geld nicht mehr bringen. Also das ist das Erste, wo Trump echt ein Problem kriegen kann, einfach aus dem Grund, dass die Araber wollen kein Geld verdienen. Und dann natürlich auch kein Geld schicken können.
Meine nächste Frage geht eigentlich auch gleich in Richtung vom nächsten Artikel, also sprich, dass die USA den Golf verlieren könnten. Nicht nur, dass die Golfstaaten letztendlich ihr Geld aus den USA zurückziehen oder gar nicht erst hinbringen, sondern manch Analyst spricht jetzt auch schon vom Ende vom Petrodollar, weil sich die arabischen Staaten nach der unglaublichen Täuschung und dem nicht vorhandenen Schutz der Amerikaner, durch die Amerikaner sich jetzt Richtung Asien orientieren. Trump hat sogar aus Südkorea Raketenstationen abbauen lassen, Abfangraketen abbauen lassen, um sie Richtung Israel zu schicken. Koreaner gar nicht amused, not amused, ja. Also
Moment, stopp. Welche Koreaner? Die Nord- oder Südkoreaner?
gute Frage. Ich glaube, auf der Nordseite ist jetzt gerade eher Partystimmung, ja.
Ja, das ist, da gibt's Freibier.
Ja, und die
Also
Chinesen
übrigens, das ist auch
denken.
lustig. Mir hat das mal einer erzählt, ganz am Rande. Russischer Blogger war in Nordkorea. Er sagt, das ist toll. Die haben da so ein riesen Strandresort hingebaut, hochmodern, ganz toll, super Strand, Hotels, alles toll. Und in Hotels ist das Bier ist umsonst.
Für die
Bier ist
Ausländer,
frei.
für die
Ja,
Ausländer.
Nordkorea ist Freibier im Hotel. Wusste ich auch nicht. Weiß nicht, ob es überall so ist, aber fand er lustig.
Ja, trotzdem, ich hätte ein paar Änderungsvorschläge für Nordkorea. Also das wäre auf jeden Fall angesagt. Ist jetzt nicht das Thema. Es
Hätte
geht.
ich nicht, jedes Land soll so leben, wie es will.
Es
Ich
geht.
bin nicht, ich bin raus aus der Geschichte, dass andere Länder vorschreiben, wie sie leben sollen. Müssen sie selber klären.
Ja, aber ich hätte ein paar gute Vorschläge. Das ist jetzt aber nicht das Thema.
Dann ruf Kim an.
Die Frage ist, was wird längerfristig jetzt mit dem Dollar passieren, wenn sich eben gesamtglobal gesehen die neue Kräfteverhältnisse auftun? Wenn wirklich die GCC, also die Golfstaaten, wenn die anfangen, ihr Geld, ihr Öl in anderen Währungen zu handeln,
Ja, machen sie
in
ja schon.
BRICS oder also, aber dann Dollar einfach weg.
Ja, Dollar einfach weg, ob das Ganze weggeht, weiß ich nicht. Aber das ist ja eine Tendenz, die wir ohnehin haben. Also die Chinesen haben ja schon viele Öllieferverträge am Golf in Yuan abgeschlossen. Und die Russen reden längst auch vom Petrorubel. Weil die Russen ihr Öl ja auch schon sehr oft in Rubel verkaufen. Aber das sind Tendenzen, die eh laufen. Die werden natürlich verstärkt. Und Trumps große Ideen hat er so großspurig rumgeprahlt. Er würde gegen die BRICS 100% Zölle verhängen, wenn die da irgendwie den Dollar bekämpfen. Das hat die BRICS jetzt bei ihren Vorbereitungen weiter mit ihren eigenen Währungen zu bezahlen nicht so schrecklich gestört. Also anscheinend hat da keiner richtig Angst vor dem, was Trump da angedroht hat. Also der Dollar, der hat weiter ein Problem, das könnte hierdurch natürlich verschärft werden, klar. Zumal, wie gesagt, nochmal, wenn die Investitionen in die USA ausbleiben, ist natürlich blöde, weil wer da investieren will, braucht Dollar. Und wenn die nicht mehr investieren, dann lässt die Nachfrage für Dollar auch wieder nach. Also ist auch doof. Aber du hast ja schon angedeutet, der andere Punkt ist, dass die USA den Golf auch politisch verlieren können. Wir haben bisher nur über Geld gesprochen und Wirtschaft. Das ist der zweite Artikel hier. Und das ist auch wieder nicht von mir, das ist Council on Foreign Relations. Also das ist, ne, wie gesagt, mächtiger Think Tank in den USA. Und da hat ein Analyst gewarnt, das Problem ist, dass Trump jetzt wahrscheinlich den Golf verkackt hat, weil die Golfstaaten, also du musst ja wissen, dass die ganze amerikanische Präsenz ist bei den Menschen am Golf, ne? Moslems, Entweihung der heiligen Ehestätten und so weiter, gar nicht populär. Konnten die Regierung Leute mal verkaufen, der Wohlstand ist da, es geht allen gut und dann, ja, lass die Amerikaner auf ihren Bahn sitzen, alles schön. Außerdem beschützen die uns. Jetzt mussten die Regierung und die Menschen lernen, das mit dem Schutz war nicht so gut. Das hat nicht funktioniert. Die Amerikaner fangen Krieg an, der uns trifft. Und dann haben die Amerikaner nicht mal die versprochene Luftabwehr, um uns zu beschützen. Das heißt, die Golfstaaten werden sich fragen, warum sie eigentlich so scheiß viel Geld für den amerikanischen Schutz ausgeben, wenn es keinen Schutz gibt. Wenn im Endeffekt sogar gesagt werden muss, die amerikanische Anwesenheit ist für uns gefährlich.
Ein Scheich aus Dubai hat gesagt, wir sollten eigentlich von den Amis beschützt werden, aber jetzt sieht es so aus, wie wenn wir sie beschützen.
Ja. Und das ist natürlich eine Sache, die noch viel, viel, viel stärker wirkt, weil wenn die sich dann, wenn der ganze Staub sich legt, überlegen, okay, war das eine gute Idee mit den USA hier? Und die kommen zu dem Schluss, nein. Denn dann haben die USA den Anschluss am Golf verloren.
Mal abgesehen davon, dass die Basen da unten auch einen großen Teil Zerstörungen erlitten haben. Also der Navy-Hafen in Bahrain ist kaputt, da geht nichts mehr. Bahrain ist auch meines Wissens nach schiitisch dominiert, wird aber von der sunnitischen Königsfamilie regiert. Nicht sehr beliebt. Es gab Meldungen von Aufständen in Bahrain. Hat sich bis jetzt medientechnisch nicht so wirklich durchgesetzt, diese Meldung, aber es brodelt. Und auch alle anderen Golfstaaten sind jetzt nicht die schönsten Demokratien, sondern ein Analyst hat gesagt, jeder, der schon mal unten war, weiß, dass das eigentlich Banditenstaaten sind, ja, mit einer recht korrupten Elite oben, die eine dünne Gefolgsschicht um sich geschart hat und der Rest ist wird ruhig gestellt mit Geschenken, Steuererleichterungen, Ausbildung und so
Ja,
weiter und so
es
fort.
geht allen Leuten gut, die Drecksarbeit machen, importierte Asiaten.
Arbeitssklaven, ja, Bangladeschis, Pakistanis, Inder und so weiter, die wie moderne Sklaven da sein. Wir wissen es noch bei der Weltmeisterschaft da unten, wie viele Menschen gestorben sind bei dem Bau von diesen Stadien und so weiter, welche Bedingungen es da gab. Also es ist alles andere als demokratisch da unten. Mit Geld kann man halt viel zukleistern, ja.
Ja, natürlich, die Menschen kommen, wie gesagt, das ganze Gefasel von Demokratie, ich finde, wird ja auch toll finden, wenn es Demokratie gäbe, aber komm, lassen wir sein, diese ganzen Märchenstunden. Die Menschen sind zufrieden, was will der normale Mensch? Der will ein vernünftiges Leben führen, sich keine Existenzängste machen, nett wohnen, vielleicht ein Auto haben, mal in Urlaub fahren, will, dass seine Kinder vernünftig zur Schule gehen, dass es keine wenig Kriminalität gibt, dass seine Kinder heiraten können. Die Menschen wollen doch nur noch mal leben. Das ist überall auf der Welt. Ist egal, welche Religion sie haben, ob sie jetzt eine Frau haben dürfen oder drei Frauen. Die Menschen, am Ende wollen sie alle gut leben. So, und solange sie gut leben, lassen sie die Regierung ganz viel durchgehen. Weil mir geht's ja gut, scheiß drauf. Trifft mich nicht. Und das ist das, wie die Araber, das war das Erfolgsrezept der Araber. Die haben mit dem Öl den Leuten finanziellen Wohlstand gegeben, gesagt, fühlt euch wohl. Aber dafür dürfen wir als absolute Monarchien herrschen. Okay, dann macht das. So. Das ist, mit Demokratie hat das nichts zu tun. Das ist ja der Witz. Ich habe es schon mal in der letzten Sendung gehabt. Wenn wir jetzt gucken, wenn es dem Westen um Demokratie ginge, müssten sie Saudi-Arabien bombardieren, nicht den Iran. Der Iran hat immerhin ein Parlament, da wird auch der Präsident gewählt. Also da gibt es zumindest irgendwie eine Form von Demokratie. Und eine Demokratie, die was, also nicht nur Scheinparlament, das Parlament hat da ja Macht. Natürlich, das letzte Wort hat da oben der religiöse Führer, das ist dann wieder nicht so demokratisch, aber egal. Es ist alles demokratisch, als dass wir in den ganzen Scheichtums haben. Da haben wir einen absoluten König. Und wenn er ganz lieb ist, dann lässt er sich ein Scheinparlament hinstellen, das aber nichts entscheiden darf. Und die meisten noch nicht mal das. Also wenn es um Demokratie ginge, müssen wir über die arabischen Staaten nicht reden. Darum geht es aber nicht. Darum ging es ja nie. Es ging ja nur um Geopolitik und Macht und Geld und Rohstoffe. Also das ist ja nun, Demokratiegefahr ist ja nun Schwachsinn. Das ist wieder für dumme Tagesschau-Zuschauer, die glauben das. Und Grüne. Grüne glauben das auch. Die glauben alles.
Kurzer Nebengedanke noch, die Entsalzungsanlagen haben eine
Oh ja.
unglaublich große strategische Bedeutung. Ende des Ersten Weltkriegs war da unten eigentlich, wie jetzt auch, ist eigentlich fast alles Wüste und es gab nur wenige hunderttausend Bewohner der ganzen arabischen Welt da unten, weil einfach nicht lebenswert, da kann man nichts anbauen, da ist zu heiß, da wächst nichts, da gibt es kein Wasser. Das haben die jetzt im Laufe der letzten Jahrzehnte natürlich mit dem Vorhandensein von viel Energie und viel Geld gelöst, indem sie riesige Entsalzungsanlagen gebaut haben. Die brauchen sehr viel Energie, sind unheimlich komplex und teuer. Und wenn die kaputtgeschlagen werden, was ja die Israelis in Iran schon gemacht haben, jetzt, die haben ja eine Entsalzungsanlage vom Iran, auch sehr wichtig für die, zerstört. Und jetzt gehen viele davon aus, dass die Retourkutsche vom Iran kommt und die wichtigsten der Entsalzungsanlagen in Saudi-Arabien und die anderen Golfstaaten zerstören könnten. Heißt,
Nochmal,
in einem
ich
halben,
halte.
spätestens halben Jahr ist die ganze arabische Halbinsel unbewohnbar.
Ja, wenn du das. Dann haben die ganz schnell ein Problem. So viel Wasser kannst du gar nicht hinkarren und dich zu
Da kommt
versorgen.
ja auch nichts
Also, die
rein.
haben.
Der Golf ist ja zu, Straße von
Ja, ne,
Hormuz,
also
ja.
es gibt, aber die haben schon noch Reserven. Die haben wohl teilweise angelegt riesige unterirdische Reserven. Also, da kann man schon mit Rationierung eine Zeit lang durchhalten. Aber klar. Nur, nochmal, ich glaube nicht, dass der Iran das tut. Der Iran will doch nicht, dass die Araber gegen ihn stehen. Ja, wenn er das tut, dann würde er die Menschen, die Araber gegen sich aufbringen. Das will er ja nicht.
Also dann wieder
So.
False Flag, ja. Dann.
Also genau, und wenn, ja, was, mal gucken, aber wenn dann eben die Israelis extra die iranische Entsalzungsanlage angreifen, um zu provozieren, dass der Iran das Gleiche tut. Ja, so, ich glaub nicht, dass die Iraner so doof sind. Wenn sie es sind, dann machen sie es in Israel. Aber nicht im arabischen Raum. Also, ne, wie gesagt, man muss die Iraner nicht mögen und überhaupt nicht, wenn man nicht will, aber die sind nicht doof. Also was zu machen, womit sie selbst in Knie schießen, ist eher unwahrscheinlich.
Deswegen wollten die USA ja auch nicht, dass die Israelis die Ölanlagen vom Iran kaputtschlagen, weil die hätten sie auch gern noch danach.
Ja,
Also.
Netanyahu ist das egal, der will ja den Iran zerkloppen und der hat ja die Hoffnung, dann am Ende den Nahen Osten zu dominieren.
Greater Israel.
Naja, also von daher, das, ne? Also ich würde auch gerne wissen, was da hinter den Kulissen ist, wenn sich jetzt die Amerikaner und die Israelis unterhalten. Also so richtig übereinstimmen deren Ziele nicht mehr, weil das der Regime-Change nicht funktioniert, ist klar. Israel würde wohl gerade mit Netanyahu und seinen Leuten am liebsten all in gehen, alles oder nichts, aber Trump, ist das dann so wichtig wohl auch nicht, dass er
Ach, frag mal
seine
Lindsey
Wahlen
Graham, der
verliert.
Lindsey
Hä?
Graham hat die Zeit seines Lebens. Senator Graham,
Ja, das ist ein
das ist ja
Verbrecher.
wohl der Nachfolger von John
McCain.
McCain, ja. Eine fleischgewordene Handgranate, der Typ, der ist unfassbar, was der raushaut. Selber keine Kinder und ist der absolute Kriegsfalke. Also nach dem Motto, alle umbringen, alle töten, alle vernichten und Hexes bläst ins gleiche Rohr. Der Kriegsminister, der jetzt ja wirklich geworden ist. Der Mann geht als ganz traurige Figur aus diesem Konflikt heraus, weil was der von sich gibt, ist wirklich so, wir halten uns an keine Regeln mehr, jetzt geht's richtig ab. Tod wird vom Himmel fallen, Tag und Nacht, wir werden alle ausnutzen und faire Regeln gibt's nicht mehr. Also, und vor allem, wir dürfen nicht vergessen, es gibt ein Video, wo er in Israel 2018 gesagt hat, ja, der dritte Tempel, das wäre doch wunderbar. Es wäre doch super, wenn jetzt da eine Gelegenheit käme, um das Projekt endlich voranzubringen. Also da hat man wirklich den richtigen religiösen Knallkopf auch an diese Stelle gesetzt.
Ist
Ja.
der Hexer eigentlich Juli? Ich weiß es gar nicht.
Nee, ich glaube nicht. Auf
Ich
jeden
glaube auch
Fall,
nicht.
das bringt uns zu dem Problem, das das Pentagon hat, dem er ja vorsteht. Es geht um die taktischen Möglichkeiten, die überhaupt da sind mit den Abfangraketen. Und wir erleben da ein Déjà-vu wie aus dem Irakkrieg, Quatsch, Ukraine-Krieg, dass nämlich billige Drohnen für Abwehrmaßnahmen sorgen. Logisch, die muss man abfangen. Und das Kostenverhältnis gibt da irgendwie große Probleme. Eine Patriot-Rakete, was haben wir hier für ein System, was da steht? Patriot, könnte das sein?
Lass doch
In
mal
dem,
Patriots, ja.
ja, kostet eine, auch eine schlappe Mio.
Nee, aber geguckt, ich war überrascht. Die kosten so um die drei.
Eine Rakete kostet drei.
Juhu.
Das heißt, dann steht in einem Container mit vier Röhren, stehen da 12 Millionen rum, oder? Mit einem so
Die
einem
werden
Werfer.
in die Luft verpulvert.
12 Millionen und es kommen 3 oder 10 Shahid-Drohnen an, wo eine 20 bis 50.000 kostet. Also
Ja, nee,
sprich,
das wird richtig gut, ja.
also du weißt, worauf ich hinaus will. Da kommen recht
Du hast
viele,
den Artikel gelesen?
ich nicht konkret, aber
Dann
das.
wirst du mit Ohren schlackern, wenn du bei den 3 Millionen schon schlackerst.
Okay, dann was steht
Also
drin
müssen wir jetzt
genau?
einfach durchgehen, dann tun wir so, als wenn wir ein bisschen lesen.
Ja.
Das Problem ist, da habe ich ja am Anfang ein bisschen abgebügelt, sag, jetzt kommen wir zum Raketenthema. Du hast am Anfang gefragt, wie es weitergeht. Und ich habe das letztes Mal schon gesagt, die Frage ist, wem gehen zuerst die Raketen aus? Ja, dem Iran oder dem Westen? So, und dass den Amerikanern die ausgehen, ist gar nicht so unwahrscheinlich. Also ich habe hier mal geguckt, dass das teuerste, superste System, was die Amerikaner haben, ist THAAD. Da haben sie aber nur 7 oder 8 Stück von. Schweineteuer, das Ding. Weltweit.
Ich muss es mal kurz übersetzen. Thermal High Altitude Air Defense. Also Luftabwehr, thermische Luftabwehr, Infrarotluftabwehr für hohe Höhen. So,
Ja,
ungefähr
es geht
so.
um
Ja.
ballistische Raketen.
Ballistische Raketen
Die
ganz
möglichst
oben,
größer die Entfernung.
thermisch aufgespürt und so. Ja. THAAD.
Ja, also.
Modernste, das Modernste von allen.
Ja, so. Und nun ist das Problem, die Dinger sind schweineteuer und es gibt nicht viele davon. Jetzt haben sie die in den Nahen Osten gefahren und da haben sie ja schon mal ein bisschen was auf den Kopf gekriegt. Also zu den Dingern gehört ein Radar, das schweineteuer ist, das kostet auch eine halbe Milliarde oder so. Da haben die Iraner schon wohl zwei von kaputt geschossen. Das heißt, die Dinger sind blind.
Die großen Langstreckenradarsysteme.
Ja, vom THAAD. So. Und nun ist der Witz, die THAAD wird also benutzt. Zwei Raketen werden pro Ziel benutzt. Das heißt, eine Batterie aus 48 Raketen kann 24 Ziele angreifen. Das ist begrenzt. Und jede Rakete kostet 13 Millionen.
13.
Jo. So. Und jetzt kommt der nächste Witz, die USA. Wie viel produzieren die USA davon? Wenn du jetzt den Artikel nicht liest, dann ne, 96 pro Jahr.
Ich habe es eingeblendet, ja.
96 pro Jahr. Jetzt haben sie davon schon ganz schön viel verschossen. Das heißt, die haben schon mal bei den Dingen ein echtes Problem. Darum gibt es ja auch die Diskussion, was du schon gesagt hast. Ne? In Korea, wer ist froh und wer ist nicht froh? Da holen sie genau die Tats jetzt ab, weil sie die im Nahen Osten brauchen. Das ist zumindest die Idee. So. Das heißt, völlig überfordert.
Das Problem der Augen, kannst du das bitte noch mal ein bisschen näher
Das ist das mit
erklären?
dem Radar, was wir eben schon hatten.
Ja,
Also das
aber
Radar, der Tat
das
zu
ist
einer halben Million.
halbe Milliarde, 500
Halbe Milliarde,
Millionen,
ja.
braucht 8 Jahre, um das aufzubauen. Also es
Und
ist
zwei sind
unglaublich
kaputt.
kompliziert. Und zwei sind kaputt und das jetzt wieder herzustellen, es dauert Jahre und vor allem ein Thema, seltene Erden. Du brauchst dafür, habe ich gestern gelesen, einen ganzen Schwung Material aus China, um das Ding wieder aufzubauen.
Die sind gerade nicht so lieferfreudig,
Und
habe ich
ich
gehört.
weiß nicht, ob die Chinesen in diesem Moment sagen, ist gut, wir schicken einen Container vorbei.
Ja,
Also, das
ihr
ist.
macht unser Öl kaputt, das wir aus dem Iran kriegen, weil wir schicken euch solche seltene Erden. Guter Plan. Wir sind Chinesen, wir sind doof, wir machen das. Ja, genau, wird so nicht kommen. So, dann haben wir dazu noch das Frühwarnradar, das hattest du letztes Mal schon erwähnt, für 1,1 Milliarden Dollar, das da irgendwo stand, das haben sie auch weggeballert. Also
In
die
Katar das,
USA haben
oder?
also.
Das in Katar, ja.
Ja, also das heißt, die USA haben am Golf ein gewisses Problem, sie sind ein bisschen blind. Sie sehen die abfliegenden Raketen jetzt erst recht spät. So. Und dann fährst du mit der Produktion schon. 96 Stück bauen sie davon im Jahr. Haben aber wohl schon ordentlich verschossen davon. Also schon, die sollen im 12-Tage-Krieg im Sommer haben sie 150 verschossen. Anderthalb Jahresproduktion. Oder ein Drittel fast des Weltbestandes. Im Augenblick verballern sie noch mehr. Also die haben richtig ein Problem bei diesen Raketen. So, und nun ist das Problem Produktion. Wie soll ich die Dinger produzieren? Das Problem ist, die Tatraketen haben jetzt gemerkt, oh, wir haben ein Problem. Und da hat der Hersteller, Lockheed Martin, jetzt tatsächlich Ende Januar schon mal vor dem Krieg schon mal verkündet, ja, nee, wir stocken die Produktion auf. Von 96 auf 400 pro Jahr. Reicht auch nicht bei dem Verbrauch, den sie gerade haben, aber immerhin. Ja, bis die Fabrik fertig ist, 7 Jahre. Irgendwann 2033 geht's.
Also, du kannst ja nicht einfach ein paar Leute von der Straße holen und sagen, schraub das Ding mal zusammen,
Hey,
sondern
die Dinger sind genauso, das ist alles
ja,
schwierig.
13 Millionen, ein Knallkörper, weißt du.
Ja, das ist noch nicht alles. Das heißt, und dieses Problem, das nächste Problem ist, die Amerikaner, das ist ja das, wo die Europäer so neidisch sind, die Amerikaner haben ja alles sehr standardisiert, ne? Also alles so relativ ähnlich, also alles die gleichen Panzer und diesen. Das kann aber zum Problem werden. Weil die Feststoffraketen, mit denen die ganze Flugabwehr betroffen wird, TAT, Patriot und so weiter, oh, die kommen alle aus einer Fabrik. So viele Raketenmotoren kannst du gar nicht bauen, wie die jetzt haben wollen in Zukunft. Das musst du also auch noch aus. Ne? Also, wenn du jetzt sagst, ich produziere TAT, ja, dann hast du weniger Patriots. Weil der Motor kannst du einmal verbauen. Also auch das ist ein bisschen blöd. Gleiche gilt für die Suchköpfe. So. Jetzt ist eben das Problem, was können jetzt die USA machen? So, jetzt haben wir bei den TAT ein Problem, da gehen wir mal die Abfangraketen durch, die sie haben. Patriot ist das bekannteste, das Arbeitstier, dass das überall steht. Patriot können die Amerikaner, gibt es ganz viele von, haben sie aber auch das Problem, ein gewisser Mangel inzwischen an Raketen, das gleiche Problem mit der Produktion und so weiter. Kosten wahrscheinlich 3 Millionen oder was. Dann gibt es noch, und das ist jetzt wird es richtig interessant, da gibt es noch das Aegis. Das sind ja die Luftabwehrraketen, die Amerikaner auf Kriegsschiffe bauen. Ne, mit denen sie so ihre Flugzeugträger schützen, da fliegt, fährt eine Fregatte, die Flugzeugträger mit Aegis-Raketen, SM-3 und SM-6. Das ist dann der tolle Schutz auf Meer. Das kannst du auch an Land stellen. Das ist wie mit den Tomahawks, die von den Schiffen gestartet werden. Die kommen alle auch standardmäßig aus der Abschussrampe MK-41. Und die MK-41 kannst du an Land aufstellen, dann heißt das nicht mehr Aegis, sondern Aegis Ashore, Aegis auf Land, und dann kannst du den auch auf Land als Luftabwehr oder als Tomahawk benutzen. Das ist ja das Problem, was wir haben mit der Raketenabwehr, die Amerikaner in Europa gebaut haben. Da stehen die MK-41 und die Russen wissen nicht, wenn das Ding aufgeht, kommt da eine Angriffsrakete raus oder eine Abfangrakete. Weil da kann alles drin sein, weißt du ja nicht. So. Die SM-3 und SM-6, die sie auf den Schiffen haben und die sie jetzt an Land einstellen können, kosten zwischen 12 und 25 Millionen Dollar pro Stück.
Unfassbar.
Ja, das ist das, was ich. Wie lange erzähle ich das? Die westliche Rüstungsindustrie baut viel zu teuren Scheiß.
Ja.
Es ist völlig irre. Die haben also das ganze westliche Rüstungssystem ist durch und durch korrupt.
Aufgeblasen mit unglaublicher Technik, die bei Weitem gar nicht so effektiv ist, wie man es eigentlich hoffen möchte.
Ja, und vor allem die ganze jetzt bei den Raketen, okay, die stellst du hin, dann warten sie ab, aber den ganzen Panzer, was da alles gibt und Mehrfachraketenwerfer. Alles schweinekompliziert zu warten, weil die Rüstungskonzerne an der Wartung richtig Geld verdienen. Das ist wie beim Auto. Am Autokauf verdienen die gar nicht so viel, aber die Inspektionen hinterher, die Wartung, da kommt die Kohle in die Kasse bei den Werkstätten oder bei den Autohäusern. So, das ist das Problem. Und das westliche System, Rüstungssystem, ist in den letzten 30 Jahren so pervertiert, die fühlten sich so perfekt und unangreifbar, dass es nur darum geht, Geld zu machen. Die haben da Flugabwehrraketen, die kosten 12 bis 25 Millionen auf den Schiffen.
Wahnsinn.
Und wenn da ein großer Angriff kommt, dann musst du davon 20 Stück verballern. Also, es ist völlig, völlig irre.
Da könnte man
Und
viele
natürlich
schulen
wieder das
lassen.
gleiche Problem, ne? Anzahl und so weiter. Weil sobald du die Dinger jetzt, wenn du jetzt anfängst, jawohl, wir machen das, wir stellen die Aegis schnell, die MK-41 ganz schnell mal in Arabien auf und bringen dann ein paar Raketen hin, ja, dann ist, welche Raketen hast du denn dann in den Zerstörern, die den Flugzeugträger schützen? Den Flugzeugträger nicht geschützt. Na, also es ist, die USA haben dann ein richtiges Problem.
Ich habe
So.
gestern einen Analysten gehört, ich weiß jetzt nicht mehr, wer es war. Mearsheimer, Sachs, Ritter, McGregor, wer auch immer. Und das ging in die Richtung, dass jetzt offensichtlich wird, dass das amerikanische Militär eine Showarmee ist. Also,
Ja.
dass die zum ersten Mal jetzt eigentlich einen richtigen Gegner haben. Im ersten Golfkrieg 91 war das ja eigentlich ein Videospiel. 2003 genauso Embedded Journalists, wo sie quasi eine irakische unterlegene Armee ohne Luftabwehr einfach aus der Luft abgeknipst haben und Schwarzkopf dann reingestürmt ist. Und all die anderen Invasionen und all die anderen Scharmützel, die es da gab, Kriege, war nicht das, was man jetzt hat mit der Situation in im
Mit einem ernsthaften
Irankrieg,
Gegner.
mit einem ernsthaften Gegner. Das bedeutet, das Vertrauen oder vielmehr auch die Ehrfurcht, die Amerika so quasi so global ausgebreitet hat, das zerfällt gerade. Wir erleben
Natürlich.
einen geopolitischen, tektonische, eine geopolitisch-tektonische Plattenverschiebung ungeahnter Ausmaßen. Das ist das, was ich wahrnehme überall.
Ja, das merkst du auch daran. Guck mal, jetzt haben sie 4 Jahre die Ukraine unterstützt. Sie haben alle da ihre Experten, ihre Soldaten vor Ort gehabt, auch wenn sie es nicht zugeben. Drohnenkrieg haben sie nicht gelernt. Jetzt reden sie davon, aus der Ukraine Drohnenabwehrspezialisten zu holen, damit die am Golf helfen. Weil die in 4 Jahren Teilnahme an der Ukraine nicht gelernt haben, wie man es macht.
War das nicht lukrativ genug, so kleine Drohnen herzustellen?
Ja, das ist das nächste Problem. Die hatten ja, haben ja auch, wie gesagt, das Problem. Die Amerikaner setzen immer auf ganz teure Waffen, weil nur da finden sie Geld. Die haben ja erst am Ukraine-Krieg gesehen, jawohl, wir brauchen billige Einwegwaffen. Haben auch eine entwickelt. Die haben jetzt auch eine Kamikaze-Drohne. Lukas.
Lukas.
Weißt du, ja, die haben auch wieder eine Abkürzung für irgendwas. Weißt du, wie sie die entwickelt haben? Auf Basis einer iranischen Shahed.
Verstehe.
Also das, was sie den Russen vorwerfen, dass die Iraner, ne, Raketen liefern, das ist Quatsch. Die Russen haben auch die Shahed genommen und sie bei sich adaptiert und dann heißt sie bei den Russen Garania. Garania-Drohnen. So, die Amerikaner haben das Gleiche gemacht. Die haben eine Shahed genommen, weil die iranische Rakete einfach super, Drohne einfach super geil ist. Haben die Amerikaner auch eine Erbeutete genommen und auf der Basis ihre Lukas-Drohne entwickelt. Das ist ja auch der Grund, warum du so ganz fantastisch am Golf False Flag machen kannst. Was ich behaupte immer noch, in den ersten Tagen des Krieges hat der Iran nicht die Hotels in Dubai angegriffen oder den Flughafen, sondern False Flag, weil die Iraner zuerst ja noch gesagt haben, bitte, bitte habt Verständnis, ne? Wir müssen die Basen, die greifen uns an, aber euch machen, lassen wir in Ruhe. Dann haben die ja Montag, Dienstag, also 3, 4 Tage nach Kriegsbeginn, haben die arabischen Staaten gesagt, wir haben kein Verständnis. Hat die Iran gesagt, gut, dann sind eure Ölanlagen dran. Und dann gab es ja plötzlich richtige Schäden. Das war ja alles vorher, war so Bums, irgendwie brennt irgendeine Fassade. Und dann hast du die Bilder gesehen und da flog eine Shahed rein. Kann man ja sehen, so dieser Delta. Ja, die Lukas sieht genauso aus. Was war's denn nun?
Da steht ja kein Typenschild dran, ne?
Ja, nicht auf die Entfernung, so ein kleines Dreieck fliegt da auf dem Video. Also, so, das heißt, die Amerikaner haben sowas jetzt auch, die Lukas-Drohne. Also eine amerikanische, eine Kopie der iranischen Drohne mit Weiterentwicklung. Aber ist noch nicht alles. Tomahawks. Die Amis haben so nach allem, was man findet, im Netz so 4000, 4100 Tomahawks im Bestand. Davon haben sie gegen die Houthis 135 weggeballert, in der Wüste versenkt. War sicher sehr effektiv. Wie viele im Iran eingesetzt wurden, kann keiner genau sagen, kann man nur schätzen. Aber also gibt Schätzungen von Thinktanks amerikanischen, so 150 bis 200 sind wohl in den ersten Tagen vielleicht eventuell verballert
Aktueller
worden.
Konflikt, nicht letztes Jahr, sondern
Aktueller Konflikt schon,
okay.
ja. So, wenn also die USA jetzt, also alles zusammengenommen, jetzt weiß ich, 400 Raketen verballert haben inzwischen, Tomahawks, dann ist das 10% von ihrem Bestand. Ist eine Hausnummer. Und jetzt kommen wir nochmal zur Produktion. Nachproduzieren. RTX Corporation, die das Ding baut. Die haben auch einen Vertrag gemacht. Wir bauen jetzt mehr Tomahawks, weil wir konnten bisher 90 Stück pro Jahr bauen. Ist blöd, wenn du 400 in 2 Wochen verschießt. Die kommen jetzt auf 1000 Stück. Auch irgendwann 2030. Und die Chinesen sitzen da und freuen sich. Die Flugabwehr verbrennt in Ukraine und Golf, die Tomahawks auch. Und die Chinesen überlegen sich vielleicht schon, wann können wir nach Taiwan marschieren?
Apropos China, ganz wichtiges Stichwort. Die machen gerade Echtzeitmonitoring. Die haben ein großes Spionageschiff in internationalen Gewässern in dieser Region da unten. Das wird auch nicht angegriffen, da werden sich die Amis und die Israelis hüten davor. Aber dieses Schiff sammelt mit Hilfe von KI Echtzeitdaten, die haben
Ja,
so viele
schlimm.
Satelliten über dieser Gegend momentan und bedeutet, dass sämtliche Bewegungen der Bodentruppen, also nicht der Bodentruppen, der Logistiktruppen und der Schiffe und der Flugbewegungen, auftanken, wieder bewaffnen und so weiter und so fort, das wird alles in Echtzeit KI-mäßig aufgezeichnet und dann auch analysiert. Also was die Chinesen gerade kriegen, ist letztendlich die gesamte Gefechtsfeld Logistik und Kooperation und alles und so weiter und auch die Kommunikation kriegen die auf dem Silbertablett serviert und können dann dementsprechend ihre Strategie anpassen.
Und glaubt nicht, dass die Russen nicht auch irgendwas für China mitgucken. Genau das, was sie versucht haben, ne, Ukraine haben sie es gucken, weil wir machen die Russen so einen Krieg. Haben da alles beobachtet und analysiert. Jetzt, ne, haben die Russen die Hose runterlassen müssen, war so. Jetzt müssen die Amerikaner im Golf die Hose runterlassen. Gleiches Spiel. Und nebenbei, nochmal, es gibt ja Meldungen, Trump bestreitet das ganz doll. Es gab ja Meldungen, die Russen würden den Iran eventuell mit Aufklärungsdaten beliefern, weil der Iran so genau auf die amerikanischen Ziele schießt, dann was kaputt macht. Sagt Trump, nein, glaube ich nicht, ist nicht. Pentagon sagt, ist nicht, nein.
Das ist doch ganz bestimmt so, dass die.
Das weiß ich nicht. Aber sie können natürlich nicht ja sagen, weil dann wären sie ja im Krieg mit Russland. Das wäre jetzt gleich wie in der Ukraine nur umgekehrt. Ne, wo die Amerikaner, wo es auch New York Times alle schon längst offen schreiben, die Amerikaner liefern den Ukrainern die Aufklärungsdaten und die Russen so, haben wir nicht gesehen, haben wir nicht gesehen, wir wollen keinen Krieg, ne, kein
Ja,
Atomkrieg.
okay, verstehe.
Jetzt
Also
ist das Pentagon, nein, die Russen liefern nichts, im Leben nicht, haben wir nicht gesehen.
gleiches Spiel mit umgekehrten Vorzeichen.
Ja, und vielleicht sind es ja nicht die Russen. Wohin schickt das chinesische Schiff eigentlich seine Daten, die es so einsammelt? Könnte es da einen Kanal nach Teheran geben? Oh, ich frag für einen Freund.
Ich glaube, dass da beide mitmachen. Das wäre auch nur logisch.
Ja, zumal, wie gesagt, Iran ist ein Angriff gegen China. Es geht um Chinas Ölversorgung.
Stimmt, weil der größte Teil der Öllieferungen durch die Straße von Hormuz geht ja Richtung China, ne?
Ja, und vor allem Iran ist unter westlichen Sanktionen und verkauft fast sein ganzes Öl nach China, auch noch mit kräftigen Abschlägen. Und das wollen die Chinesen nicht verlieren.
Also viel billiges Öl wollen sie nicht hergeben.
Komisch, ne? Sag mal, die Chinesen sind aber auch komische Typen.
Das
Also
also
das
wirklich, also.
unglaublich, also was die sich wieder denken. Also, darum, also ich könnte mir eher vorstellen, wenn wir schon fragen, wer die Iraner mit Daten beliefert, ich würde in Peking anrufen, nicht in Moskau. In erster Linie.
Oh, das war jetzt ein genialer Satz, Thomas. Ich würde anrufen. Das geht genau in den nächsten Artikel rein. Ja, danke für die Vorlage.
Nur für dich.
Trump ruft Putin an, steht da. Also sprich,
Ja.
es wird fleißig telefoniert und wir müssen überrascht feststellen, dass Mr. Trump, Mr. Bombastic, der wird jetzt ganz nervös und sucht eine auf amerikanisch Off-Ramp, also einen Ausstieg, eine Exit, wie sagt man, eine
Eine
Notfallstrategie.
Exit-Strategie.
Ja,
Nicht Brexit, sondern Exit.
Exit, ja, und versucht jetzt aus der Nummer rauszukommen, weil es ihm so langsam dämmert, dass er nicht nur sein gesamtes politisches Erbe verspielt, sondern vielleicht auch noch den Wohlstand, das bisschen Wohlstand, das die Amis noch haben. Ja, was sagst du zu diesem Telefonat? Geht da Putin einfach ran, sagt, Mensch, Donald, hast du Scheiße gebaut, komm, lass uns das gemeinsam lösen? Oder
Ich wäre so gern Mäuschen.
wie
Ich
müssen wir
weiß
uns
es
das
nicht.
vorstellen?
Das Telefonat kam wieder wohl auf Initiative der Amis zustande. Also Trump wollte mit Putin reden. Wie gesagt, das ist jetzt alles, ne? Kontext, das war 9. März. 2 Tage vorher sind die Videos von Netanyahu verschwunden. So, im Netz. Es war auch klar dann, die Amerikaner gewinnen den Krieg nicht so einfach. Das waren so die Tage. Und dann ruft Trump plötzlich mal Putin an. Und in Russland, alle wüssten gern, was da besprochen wurde. Weil natürlich sitzt Putin jetzt auf einer viel stärkeren Seite. Wenn Trump sagt, hör mal, Wladimir, das ist jetzt ein bisschen doof da im Golf gelaufen, Wladimir, sag mal, kannst du irgendwie was mit den Iranern reden, so dass die wieder vielleicht, und dass wir aufhören, das wird blöd. Und Wladimir sagt, ja, du, da habe ich Ideen, ich habe auch eine Telefonnummer, ich rede mit denen regelmäßig, aber sag mal, könntest du da mal in Kiew anrufen? Der Putin kann jetzt ganz andere Forderungen zur Ukraine stellen, wenn der Trump hilft im Iran.
Stimmt, ja.
Der hat eine
Blöde
viel stärkere
Frage.
Position.
Wie findet das technisch statt? Ist das konsekutiv oder simultan? Also sprich, sagt der Amerikaner, der Donald aus auf Englisch und dann wird es übersetzt oder
Ich bin
ist.
nicht dabei.
Noch nie mitgekriegt, wie sowas läuft?
Die haben mich noch nie eingeladen zu so einem Telefonat.
Ja, es ist aber auch wirklich.
Ich bin auch wirklich entgeistert, aber ich durfte noch nie dabei sein.
Naja, das hält mal ab, ne? Also, ab der
Also, ich
200. Folge.
vermute nicht simultan, weil, sagen wir ehrlich, Simultandolmetschungen sind nie hundertprozentig gut. Das ist sau schwer und die sind nie wirklich akkurat. Und wenn da so wichtige Gespräche sind, dürfte es nicht simultan sein, weil da sind Fehler drin, das geht gar nicht anders. Also, da wird man schon so genau wie möglich, das wird wahrscheinlich mit abwechseln. Vermute ich. Ich weiß es nicht. Aber simultan ist eigentlich, die Qualität von Simultandolmetschung ist zu schlecht.
Versteht Putin Englisch perfekt?
Also, nee. Wie gut das versteht, weiß ich nicht. Englisch war nicht seine Sprache. Er kann ja Deutsch. Englisch hat er gelernt im Laufe der Zeit und er spricht auch irgendwie einen relativ, ne, starker Akzent und so irgendwas auf Englisch kann er. Aber also nicht mit Sicherheit, also, soweit ich weiß nicht sicher, aber ich glaube, soweit ich weiß, nicht fließend. Andererseits, nicht vergessen, in Alaska, als sie sich getroffen haben, saßen Putin und Trump nach allem, was man gesehen hat, zu zweit und ohne Dolmetscher in
Okay,
Trumps
dann
Auto.
muss es ja auch gar
Also
nicht.
für gewissen Smalltalk reicht's
Was
offensichtlich.
ist Russian Accent?
Ja, I don't know how good his Russian, his English is, but he can say something, ja? Also, keine Ahnung.
Okay.
Aber natürlich läuft das über Dolmetscher, wir werden nicht direkt sprechen.
Aber was
Es gibt
heißt denn
aber die
das
Möglichkeit.
jetzt, wenn die Amerikaner versuchen, aus der Nummer mit den Russen rauszukommen? Das bedeutet ja, dass die Position von Putin dadurch angehoben wird als
Gut,
Gesprächspartner.
Putin ist aber auch nicht der, so wie die Chinesen der große Gewinner der Ukraine-Geschichte waren.
Ist
Ist
jetzt
Putin, aber es
Russland
will er nicht der Gewinner der Golfgeschichte.
auch wegen den Ölpreisen.
Natürlich.
Lese ich hier beim Spiegel rauf und runter oder in den normalen Gazetten hier. Ja, Putin spielt das alles in die Karten, weil der kann jetzt sein Öl teuer verkaufen auf dem Weltmarkt und so. Ganz, ganz schlimm. Ganz, ganz schlimm.
Die Amerikaner haben schon mal Sanktionen gelockert, die hatten schon Sanktionen verhängt, haben sie gesagt, alle, ja, das russische Öl auf See nehmen wir aus, um die Krise ein wenig zu mildern.
Die Schwedt-Raffinerie, die darf jetzt auch noch ein bisschen länger.
Ja, die hat eine dauerhafte Ausnahme gekriegt. Aber da hat ja russische Öl nichts zu tun. Die kauft ja anderes Öl. Aber wie gesagt, das ist, es kann, also, ne, ich meine, die Russen werden sich über den Krieg nicht freuen, weil Iran für sie ein Kumpel ist und da haben sie auch gute Geschäfte und so. Aber wenn man es ehrlich sieht, ja, Russland ist der Gewinner. Auch gegenüber China. Ich meine, stell dir vor, die Ölversorgung aus dem Golf bricht zusammen, weil da richtig großer Krieg ist. Klar, das wäre auch für Russland scheiße, wenn die Weltwirtschaft in die Knie geht, ist das für den Ölverkauf blöd. Aber sie hätten eine viel stärkere Verhandlungsposition gegen China plötzlich. Bei den Ölpreisen und Gaspreisen. Also Russland profitiert zweifellos. Das ist jetzt nicht, deshalb ist das nicht das, was Russland sich gewünscht hat. Aber Tränen vergießen müssen in erster Linie andere. Also, was die besprochen haben, ist die große Frage. Wir wissen es nicht. Ich habe die, wie gesagt, in dem Artikel habe ich nur die Erklärung, die danach kam, übersetzt. Und die sind üblicherweise nichts sagen. Man hat über Nahen Osten und über die Ukraine gesprochen. Es war konstruktiv, offen und so weiter. Jo. Jo. So.
Schauen wir mal Richtung Europa.
Mehr wissen wir nicht.
Ich glaube, den Themenkomplex Iran haben wir jetzt mal im
Ja.
Detail so abgehandelt, für das, was wir halt analysieren können mit unseren bescheidenen Mitteln. Aber jetzt gibt es einen Artikel von dir, der heißt, Putin will die russischen Gaslieferungen neu ausrichten und stellt der EU Bedingungen. Also da gibt es gerade sehr viel Bewegung. Ich möchte daran erinnern, dass Frau von der Leyen auch vor kurzem gesagt hat, es war ein großer strategischer Fehler, aus der Kernkraft auszusteigen. Ich dachte, ich höre nicht richtig, wo ich das gehört habe. Frau CDU von der Leyen, die maßgeblich mit die Trompete geblasen hat in dieser Richtung, Green Deal und CO2 und überhaupt und Atomkraft. Jetzt plötzlich, ja, jetzt haben wir alles gesprengt. Es war doof. Jetzt machen wir was anderes und so, ja. Also da kommst du dir nur noch verarscht vor, wirklich. Das ist, und
Ja, die Verarsche geht ja noch weiter.
die
Es ist ja
meisten Leute checken es
europaweit.
nicht, ja.
Es sind ja in Europa nicht alle so doof. Die Franzosen setzen auf Atomkraft, die Ungarn setzen drauf, die
Gab
Holländer,
ein
glaube ich, auch
großes
noch was.
Moratorium, ein großes Treffen in Paris. 40 Nationen haben sich getroffen, haben die Atomkraft besprochen. Eine Nation war nicht dabei und es war nicht
Nordkorea, also die auch nicht wahrscheinlich.
er. Deutschland hat als einziges gefehlt. Kommentar vom Merz. Ja, das ist jetzt so, das haben wir so beschlossen, das ist auch unumkehrbar.
Ja, Merz ist ein guter. Also die Macht, diese Wind- und Solarlobby in Deutschland hast, die muss unfassbar sein. Aber egal, gut. Ja, was wollen wir über Deutschland noch reden? Das ist leider traurig, aber wahr. Sie machen es kaputt. Aber von der Leyen spricht für ganz Europa. Und ja, die meisten Länder in Europa sind ja nicht so blöd wie die Deutschen. Die Spanier fahren die Atomkraft hoch nach dem Blackout, den sie hatten, dank der Windenergie. Die Franzosen sowieso, die Tschechen, die Ungarn, alle bauen Atomkraft, nur die Deutschen nicht, weil die haben ja Grüne. Und dann kaufen sie den Atomstrom eben woanders, kann man ja machen.
Und
Wenn man dumm genug ist.
Baden-Württemberg wählt den Özdemir als Ministerpräsidenten.
Ja, kommt nicht zu helfen. Also, ich meine, wie gesagt, es ist ja, ne, man muss ja sagen, Deutschland ist wirklich in Ost und West gespalten. Das ist ein gespaltenes Land, so Punkt. Aber dass die Wessis wirklich mehrheitlich, nach dem, was wir jetzt haben, mehrheitlich Grün und CDU wählen. Ich hätte dann noch gesagt, okay, wenn es eine niedrige Wahlbeteiligung wäre. Ja, also sie haben alle auf, aber das war auch noch eine hohe Wahlbeteiligung. Den Wessis ist nicht zu helfen. Wer die jetzt noch wählt, dem ist doch nicht zu helfen. Die Grünen haben das ganze Theater angesteckt, die CDU macht mit und dann hört man jetzt noch, was sie da im Irankrieg und in der Ukraine veranstalten. Alles zum Schaden von Deutschland. Merz hat gerade gesagt, er wurde gefragt, dass solche Sachen gehen ja in Russland durch die Medien wild, die kommen bei euch kaum. Merz wurde gefragt, ja, was ist denn jetzt, wenn dann, also, ne, Ölpreis und so. Was ist denn Fokus? Wir müssen jetzt entweder Ölpreis senken oder Ukraine helfen. Ja, nee, die Ukraine helfen. Ölpreis, das können wir aushalten, sagt Merz.
Ich habe einen interessanten Gedanken aufgeschnappt in einem kurzen Artikel. Da geht es um die Analyse des Wählerverhaltens, in welchen Altersgruppen die Grünen eben verstärkt gewählt worden sind. Und in der Altersgruppe von 60, 70, also Boomer-Generation, sind die bis zu 42%. Und der Gedanke in diesem Artikel war dann in die Richtung, dass eben diese Teile der Gesellschaft von der Realität mehr oder weniger abgekoppelt sind. Die ernähren sich intellektuell hauptsächlich von Tagesschau, Tagesthemen, Heute-Journal, Süddeutsche Spiegel und so weiter und so fort, sind oft gut situiert, haben gut gelebt in ihrem Arbeitsleben, sind jetzt hier in Rente, wollen natürlich, dass das Ganze so weitergeht, haben meistens oder nicht meistens, sondern oft keinen Social-Media-Kontakt, also Telegram und solche Sachen sind meiner Erfahrung nach in dieser Altersgruppe sehr, sehr selten. Es gibt Ausnahmen. Ich kenne auch einen 85-Jährigen, der fleißig mit seinem iPad wischt und so weiter. Also das gibt's auch. Aber die sind eben eine andere Generation und für den Informationsprozess in dieser Richtung dauerhaft verloren. Und das ist das große Problem, weil natürlich die Massenmedien bewusst Informationen spielen, die denen ihr Weltbild, deren Weltbild sozusagen perpetuieren, weiter voranbringen und bestätigen und so. Und dann
Und
wählt man
das waren.
CDU, wenn man schon immer CDU gewählt hat. Und ist doch toll, es läuft doch alles, ne? So.
Ja, und dann darfst du eins nicht vergessen: Die haben das, also die deutschen Medien lenken die Wahl. Du hast gesehen, sie haben dem CDU-Heini zwei völlig affige Skandale ans Bein gebunden, kurz
Yes,
vor der
yes,
Wahl.
ja.
Also beides Blödsinn in Tüten.
8 Jahre alt.
Ja, das auch noch. Also aus einer Mottenkiste und Blödsinn in Tüten. Das ist aber genau wahrscheinlich dieses Prozent gewesen, womit sie die CDU als Ministerpräsident verhindert haben. Also die Medien sind so unglaublich durchseucht von dieser Anhängerschaft, dass sie doch das Zünglein an der Waage waren, würde ich behaupten, wenn diese beiden Skandale nicht gewesen wären, 1% mehr oder weniger, war das mit Sicherheit, dann wäre der Özdemir vielleicht nicht Ministerpräsident geworden.
Wobei der ha
Und über
Hage, wie
den
heißt der
könnte man
Hage?
ja genug
Heigl?
Blödsinn aus der Tüte zaubern, um dem auch so einen Skandal ans Bein zu binden. Der hat dann genug Mist gebaut. Aber das haben sie nicht übersehen. Sie haben nur irgendwelche 8 Jahre alten Dinger, wo sich dieser CDU-Heini, der ja auch dumm wie Brot ist, ne? Klimawandel, also er kann den Treibhauseffekt nicht erklären. Also ich meine,
Wahnsinn.
ich muss ja den Klimawandel nicht, aber
Oh
ich kann
mein
ihn
Gott,
erklären.
in der Schule
Ja,
Klimawandel
ja.
erklären, die Sonne wird heißer, deswegen wird die Atmosphäre dünner und also,
Ja,
wo
also.
wirklich da.
Ja, dumm, dumm wie Brot. Okay, aber der Özdemir ist ja auch keine Leuchte. Also, es ist ja egal.
Aber der
Und
ist
der Özdemir
immerhin
hat. Es gab keinen Özdemir-Skandal in den Medien, keinen.
Young Global Leader, ne?
Ja.
Das ist er.
Ja, und
Okay,
Özdemir
also.
ist einer der ersten gewesen, die bei den Grünen komplett durch die Schule der transatlantischen Thinktanks gelaufen sind. Nachdem Joschka Fischer die Grünen eingenordet hatte, war Özdemir einer der ersten, der da komplett durchgelaufen ist.
Und dann kamen Habeck und Baerbock hinterher und so.
Ja, das ist irgendwas ganz schlimm. Also eingenordet bis hinten raus.
Aber zurück zu dem Artikel mit dem Gas. Also
Ja.
wäre es theoretisch vorstellbar, wenn sich diese Kriegssituation im Iran weiter verschärft, dass Putin dann doch irgendwann, vielleicht sogar auf Bitten der EU-Staaten Gas wieder liefert. Ist das
Also
Thema für
zunächst
die
mal,
Russen komplett durch
Moment,
oder?
Moment, 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 ganz kurz. Deine Aussage impliziert, Russland würde nicht liefern. Das ist Schwachsinn. Russland liefert auf Vollgas nach Europa. Turk Stream läuft am Anschlag und die Europäer haben im Januar und Februar, die Zahlen sind jetzt auch da, im Januar und Februar die gesamte Flüssiggasproduktion von Yamal, also dem großen russischen Flüssiggasterminal, haben alles in Europa gekauft, ist alles nach Europa gegangen.
Machen wir es
Die
konkreter.
Russen liefern am Anschlag, das ist das, darum geht's.
Dann machen
Nicht
wir es
darum, ob sie liefern, sie liefern und wie.
konkreter. Würde Nord Stream zum Einsatz kommen, wenn plötzlich so eine große Mangellage auftaucht, dass Europa winselt und bettelt? Und würden dann die Russen sagen: So, diesen hier, das
Ja gut,
20. Sanktionspaket, wir machen
nee.
unser erstes, ihr kriegt nichts mehr, oder?
Nee, die Sache ist anders. Also für die Russen ist ja die ganze Öl- und Gasgeschichte immer Geschäft gewesen. Die haben es ja nie politisch eingesetzt. Das wird zwar behauptet im Westen, aber das wird durch ständiges Wiederholen auch nicht wahrer. Worum geht es genau? Die Europäer haben beschlossen, von der Leyen-Kommission, wir verbieten alle russischen Gasimporte. Geht um Pipeline-Gas, da wollen Slowakei und Ungarn, die das über Turk Stream kriegen, klagen. Mal gucken, was dabei rauskommt. Und es geht um Flüssiggas. Nochmal, das russische Flüssiggas war ganz wichtig, um euch jetzt durch den Winter zu kriegen. Das gesamte russische Flüssiggas von Januar und Februar ist in die EU gelaufen, aus dem Yamal-Terminal. Und dann gab es natürlich in Russland Stimmen, die sagten, pass mal auf, hör mal, die Europäer wollen ab April schon die ersten Einschränkungen machen und ab 2027 wollen sie unser Gas komplett verbieten. Jetzt gibt es aber gerade auch durch die Krise am Golf in Asien Länder, die händeringend Gas suchen. Wäre es jetzt nicht der Zeitpunkt zu sagen, wir reden mit denen mal, weil die wollen langfristig arbeiten? Warum liefern wir unser Gas nach Europa und warten, bis die uns die Tür vor der Nase zuschlagen und suchen uns dann neue Kunden? Zum neuen Kunden suchen ist jetzt der perfekte Zeitpunkt. So, und das hat Putin zum ersten Mal vor einer Woche am Freitag einem Journalisten so ins Mikrofon geplaudert. Er würde darüber nachdenken, das wäre keine Entscheidung, aber er würde die Regierung mal bitten, das zu tun, das zu überprüfen. Nächsten Tag saß der Energieminister Nowak mit den ganzen Energiekonzernen Russlands am Tisch und haben sie besprochen. Und dann gab es eben am Montag schon eine Sitzung, was war Montag, 12, 10. März, war es Montag, mit Dienstag? Irgendwie so. Montag war das, genau. Montag war die Sitzung, da hat Putin dann mit den ganzen Energieleuten zusammengesessen, die da zu tun haben aus der Regierung. Was sie beschlossen haben, wissen wir nicht, aber in seinen einleitenden Worten hat er genau das gesagt. Also, es gibt genug Länder, die mit uns arbeiten wollen, langfristig in den Energiemärkten. Wichtig ist Stabilität, das ist für die Verkäufer wichtig und für die Käufer. Wir sind ein stabiler Lieferant. Es gibt Länder, die mit uns stabil und langfristig arbeiten wollen. Dann sollten wir uns auf die konzentrieren. Und nicht auf die, die uns die Tür vor der Nase zuschlagen. So. Und dann hat er eben noch gesagt, die Europäer, wir würden denen ja liefern. Also anscheinend hören die wirklich auf nach Europa. Das wird jetzt wohl kommen. Die werden aufhören. Und dann hat er gesagt, wir würden ja liefern nach Europa, wenn die wieder mit handfesten Garantien bereit sind, langfristig zu arbeiten.
Und mit einem anderen Personal.
Das Personal nicht. Die Russen sind ja nicht die Europäer, die Personal auswechseln sollen. Die Russen, denen geht es um langfristige, die sagen, das ist ein langfristiges Geschäft. Die Investitionen sind hoch, du musst langfristig planen können. Lohnt es sich, die Investitionen zu machen und so weiter. Und da haben die Russen gesagt, so, also wenn die Europäer bereit sind, langfristig wieder zu fairen Bedingungen zu arbeiten, kriegen sie auch was.
Das geht nur mit den anderen Leuten, die
Ja
jetzt
gut, das ist eine
geht.
andere Frage, aber das ist das europäische Problem. Die Russen mischen sich nicht in die Personalpolitik anderer Länder ein. Das macht der Westen. Der sagt, ich will dein Regime, anderes Regime haben. Machen die Russen nicht. Die sagen, das ist der, der ist. Und wenn der nicht will, dann machen wir irgendwas anderes. Und darum geht es. Also die Russen werden wohl, wenn ich das richtig verstehe, jetzt sehr bald anfangen, ihr Gas nicht mehr nach Europa zu liefern, sondern nach Asien, wo es dringend gebraucht wird, weil die Straße von Hormuz zu ist.
Na dann, gute Nacht.
Na?
Na dann, gute Nacht.
So, mal gucken. Von der Leyen hat reagiert. Nein, also wieder russisches Gas zu kaufen, wäre eine strategische Fehlentscheidung. Das machen wir nicht, sagt von der Leyen. Viel Spaß. Genießt die Zeit.
Wir gehen weiter. Es gibt einen Artikel aus dem Nachrichtenticker und da geht es um die Militärausgaben bezüglich Prozentzahl des BIP. Sanchez, der Ministerpräsident aus Spanien, sagt, wenn wir das machen, wenn wir wirklich auf 5% hochgehen, dann macht es Europa ja quasi noch abhängiger von den USA. Und er ist auch derjenige zurzeit, der da quasi als Stinkstiefel auftritt, indem er sagt, die Amis können bei uns nicht tanken. Mussten die ganzen Tankflugzeuge, mussten Spanien verlassen. Sehr zum Unmut von Mr. Bombastic. Und was ist das für eine Rolle, was Sanchez da spielt? Ist das jetzt hier das Feigenblatt Opposition
Nee, der
oder ist.
Sanchez ist, nee, überhaupt nicht. Das ist auch ganz spannend. Das wird übrigens in Russland auch sehr genau beobachtet. Ja, Putin hat übrigens auch noch gesagt, natürlich liefern wir an die Länder in Europa, die bereit sind, mit uns zu arbeiten, Ungarn und Slowakei, auch weiterhin Gas. Wer will, bekommt. Wer nicht will, der soll es woanders holen. Und Sanchez ist so ein bisschen in der ähnlichen Liga, der hat so ein bisschen seinen eigenen Kopf. Der hat schon beim Gazakrieg ganz massiv gegen die Israelis geschimpft. Der fand auch die ganze Sache Venezuela nicht gut. Der ist auch der Einzige, das wird in deutschen Medien nur ungern thematisiert, der einfach gesagt hat beim NATO-Gipfel, wo sie gesagt haben, 5% des BIP, hat er gesagt, nö, mache ich nicht. Könnt ihr machen, ich nicht. 2% reicht. Der hat also ein bisschen eigenen Kopf, natürlich auch in politischen Situationen. Spanien ist da eh ein bisschen kritisch bei all diesen Sachen. Das heißt, der wird im Land dafür sicher gut Rückhalt haben. Das macht das nicht. Aber der hat sich eben tatsächlich, der hat auch jetzt übrigens, der hat die israelische Botschafter, die spanische Botschafterin in Israel, ich bin heiser, Mensch, hat er während der Gaza-Geschichte schon mal zur Konstellation nach Hause geholt. Also es gibt in Israel keinen spanischen Botschafter, nur einen Geschäftsträger. Und gerade jetzt, auch gestern, vorgestern, hat die spanische Regierung gesagt, sie werden auch keinen Botschafter mehr nach Israel schicken, bis auf Weiteres. Also auch das ist eine Aussage.
Ist auch bestimmt kein begehrter Posten zurzeit, oder? Botschafter in Israel.
Ach Gott, also warum nicht? Das ist eigentlich der Prestigeposten. Aber egal.
Bombenstimmung dort, ne?
Ja, gut, haben ja Bunker. Also der Punkt ist, Spanien macht da eine ganz eigene Rolle und dann gab es ja die Geschichte, und das ist jetzt der nächste. Also diese Geschichte ganz kurz nur gesagt, 5% vom BIP hat er jetzt nochmal gesagt, explizit, ist völliger Blödsinn. In Europa reden alle davon, wir müssen unabhängiger von den USA werden, selbstständig auch bei der Verteidigung. Mit den 5% machen wir uns noch abhängiger, weil die ganzen Waffen weiter in Amerika kaufen. Ist alles Quatsch, sagt er, die 5% sind Blödsinn. So. Aber da ist ja noch mehr. Bei Sanchez sind ja auch Geschichte dran, ne? Merz bei Trump. Trump schimpft auf Großbritannien und Spanien. Und Merz kommt ihnen nicht zur Hilfe. Jetzt haben wir bei Grönland zum Beispiel gelernt, es muss ja europäische Solidarität geben, wenn der Trump die Europäer anmacht. Dann haben sich ja alle hinter Dänemark zu stellen. Aber das hat Merz anscheinend nicht so gesehen bei Spanien. Wenn der Trump die Spanier anmacht, dann hat Merz gesagt, ja, nee, das mit den 5% von Spanien ist doof, mit denen müssen wir nochmal reden. Merz hätte, und das wird in Europa erwartet, Widerworte geben müssen. Oder mal zumindest schweigen, aber nicht zustimmen. Aber er hat zugestimmt. Und das hat man in Spanien gar nicht gut aufgenommen. Brüssel fand das nicht gut. Also es haben sich extra so Brüssel und auch Macron haben sich sofort wieder Macron, ne? Konkurrenz Merz Macron, haben sich mit Spanien solidarisiert und gesagt, nein, also die Vorwürfe von Trump sind völlig blödsinnig, es geht gar nicht, kann man nicht machen. Sie haben nicht gesagt, Merz, du Lusche. Brauchten sie nicht. Hat auch so jeder verstanden. Also Merz hat sich damit auch in Europa keinen Gefallen getan.
Schweigen ist nicht seine Stärke.
Hat der Stärken. So, und jetzt kommt der nächste Witz, stand gerade am Mittwoch im Spiegel. Jetzt hat Merz mehrere Tage lang versucht, den Sanchez anzurufen, mit ihm mal zu reden. Der geht nicht ans Telefon.
Teilnehmer vorübergehend nicht erreichbar.
Ja, genau. Also das heißt, er will mit Merz nicht reden. So jetzt, um einen Skandal zu verhindern,
Ist
gab es
leider
dann die
nicht
offizielle
erreichbar.
Erklärung. Hast du das gelesen?
Ich frage mich, wie das sein kann, wenn ein Staatschef versucht, den anderen anzurufen und die sagen auf der anderen Seite, du, der ist gerade auf dem Klo. Weißt du, also wie machen die
Es kommt
das?
noch besser, weil da wurden ja auch die Spanier gefragt, ne, warum reden die nicht mehr? Also die wollen jetzt keine, klar, was hat Spanien geantwortet? Daran siehst du, wie geil die Sache ist. Hat Spanien gesagt, ja, nee, also aus Sicherheitsgründen wechselt der Herr Premierminister regelmäßig seine Telefonnummer. Anscheinend hat der Merz eine alte Telefonnummer. Darum ist da keiner rangegangen.
Okay, so kann man es auch ausdrücken, ne?
Ja, also das ist, das knatscht richtig im Gebälk.
Bei der ganzen Debatte um diesen großen Krieg im Iran gerät ein anderer Konflikt vollkommen in Vergessenheit, sehr zum Unwesen der betroffenen Ukrainer. Jetzt die Frage, was passiert denn da jetzt dann? Wird das jetzt einfach auslaufen? Gibt es da jetzt dann weniger Waffen, weniger Geld? Geld fließt ja immer noch, wie wir wissen, durch den Geldtransporter, der von Österreich Richtung
Ja, aber der steht jetzt in der
auf dem
Garage in
Weg zu.
Ungarn.
Der war auf dem Weg nach Serbien, hat es geheißen, auch nicht nur nach in die Ukraine. Aber es ist jetzt eine andere Geschichte. Was heißt denn das jetzt für den kleinen Schneekönig aus Kiew?
Ja gut, also waffentechnisch hat er ein Problem, das räumen sie in Kiew auch ein, weil jetzt natürlich Luftabwehr, wir hatten das vorhin mit den Raketen, wie teuer das ist mit der Luftabwehr, die geht in den Nahen Osten. Da kann Kiew jetzt erstmal nicht groß hoffen. Pistorius hat dann noch so eine Initiative gestartet und hat dann gesagt, ja, also wir geben ein paar Raketen, wenn die anderen Europäer auch noch irgendwas aus ihrem Keller rausholen, dann haben sie 30 Raketen für die Patriots nochmal zusammengekratzt, die Kiew jetzt kriegt. Ist jetzt nicht so der Bär, nicht der Brenner. Und wie gesagt, die Raketen will er wieder in Europa. Also bei den Waffen hat Zelensky ein Problem. Beim Geld, jein. Die Europäer versprechen ja weiter, ja, du kriegst ja bald deine 90 Millionen. Wie gesagt, die Ukraine ist kurz vor der Pleite. Das Geld ist fast leer.
Korrektur, Milliarden.
Ach, Milliarden. Sorry, hast du recht.
Nur als Gescheithaferl, ne, sagt
Ja,
man.
das ist ein kleiner Unterschied. Ums Tausendfache. Aber gut. Also 90 Milliarden. Die will die EU geben. Ne? Dieser berühmte Kredit. Die EU nimmt einen Kredit auf, also letztendlich die EU-Staaten. Der geht nach Kiew, zurückzahlen muss Kiew nichts, Zinsen zahlt die EU auch und dann bezahlt wird das Ganze irgendwann aus russischen Reparationen, wenn Russland am Boden liegt. Ich wünsche viel Spaß beim Warten.
Genau.
So, und nun ist der Punkt der, dass Orban das ja verhindert. Orban hat ja jetzt, den Streit von Orban haben wir letztes Mal, wollten wir heute nicht nochmal reinnehmen. Orban hat ja jetzt gegen alles Veto eingelegt. Er hat gesagt, solange Kiew die Öllieferung über die Druckspar-Pipeline nicht freigibt, lässt Orban in der EU nichts mehr durch für die Ukraine. Keine neuen Sanktionen, keine 90 Milliarden Kredit, nix. Niente, null.
Ich habe gestern den Herrn Tusk gehört, wie er gesagt hat, das ist jetzt alles egal, was Ungarn sagt. Wir interessieren uns nicht dafür. Oder wir haben jetzt einfach eine andere Lösung gefunden. Wir machen das jetzt auch ohne Ungarn. Ist das
Ja.
korrekt? Wird das so stattfinden, dass die einfach
Das werden
sagen?
sie hinkriegen. Von der Leyen sagt das Gleiche, nur das wird interessant, wie. Weil wenn die EU, bisher war der Plan, die EU-Kommission nimmt die Schulden auf. Aber das geht nicht ohne Orban. Da muss er zustimmen. Auch wenn er sich eine Ausnahme gibt, er sagt, nimmt ja selbst nicht teil an dem Programm, und er sagt, das könnt ihr machen, aber ohne Ungarn. Aber formell kann die EU-Kommission Schulden nur aufnehmen, wenn alle EU-Staaten zustimmen.
Aber die haben noch bestimmt einen Trick parat.
Ja, natürlich, letzte oder vorletzte Sendung habe ich das schon erklärt. Dann gehen sie nach Deutschland und sagen, pass mal auf, Kiew braucht mal kurzfristig Zwischenfinanzierung von 10 Milliarden. Und sagt Deutschland, habe ich. Oder wer auch immer, tun sich zusammen, ist egal. Dann schicken sie das Geld nach Kiew, dann haben die erstmal eine Zwischenfinanzierung und irgendwann wird Ungarn die 90 Milliarden Kredit ja doch mal freigeben. Irgendwann machen sie es. Und dann kannst du die Zwischenfinanzierung an die zurückzahlen, die sie geleistet haben. Also die werden Kiew schon nicht auflaufen lassen. Das ist das große Interesse der EU. Übrigens kam gerade eine Meldung, wann habe ich die denn, habe ich schon raus? Habe ich die schon raus? Nee, noch nicht. Hab ich hier auf Übersetzung liegen. Die wartet noch auf Veröffentlichung. Gerade heute, Donnerstag, wo wir aufzeichnen, Ukrainska Pravda, also eine in der Ukraine sehr renommierte, gut informiertes Portalzeitung, hat gemeldet, dass die Europäer Kiew jetzt gesagt haben, die sollen noch 1,5 Jahre den Krieg durchhalten. Die Europäer haben gesagt, durchhalten. 1,5 Jahre noch. So, das ist nur die Idee aus Europa. Wie gesagt, habe ich hier, wollte ich übersetzen, habe ich jetzt nicht geschafft, mache ich nach der Sendung. So, also die Europäer werden schon irgendwie Geld liefern. Die Europäer wollen den Krieg ja verlängern, um jeden Preis. Aber die Frage ist ja, was ist eigentlich mit den Ukraine-Verhandlungen? Weil das lief ja jetzt, die haben sich ja alle 2, 3 Wochen getroffen, da war ja ein gewisser Rhythmus, die waren ja in Gang gekommen, auch wenn noch nicht viele Ergebnisse da sind. Aber vor dem Hintergrund der Iran-Geschichte ist das vorbei. Da war den Gerüchten zufolge Treffen für Anfang März angesetzt. Und das gab es nicht. Es gab kein Treffen. Es gibt auch kein Datum für ein Treffen. Und es gibt noch nicht mal einen Ort. Dubai und Katar, wo sie, oder Doha, was auch immer, wo sie sich da getroffen haben, die ersten Male, ist gerade schlecht. Genf war nicht so der Reißer, und die Russen nochmal nach Genf fliegen, weiß ich auch nicht.
Wieder den langen Weg unten um.
Ja, super. Also vielleicht Istanbul, ne? Wenn es denn Gespräche gibt. Es gibt im Augenblick kein Datum. Es gibt nichts. Die Ukraine-Gespräche sind im Augenblick völlig auf Eis, da läuft gar nichts mehr. Aber ganz, auch wieder ganz aktuell, der russische Chefunterhändler, vor allem für Wirtschaftsfragen, Dmitriev, der ist anscheinend wieder in Amerika. Der verhandelt anscheinend wieder. Das dürfte eine Folge von dem Trump-Putin-Telefonat sein. Der ist jetzt wieder drüben in Florida. Worüber auch immer sie reden. Der macht normalerweise eher Wirtschaftsfragen, könnte also um Fragen Energiemarkt gehen, ne, Sanktionen gegen russisches Öl, was auch immer. Keine Ahnung, was sie da besprechen, aber der ist wieder da.
Ich habe das Gefühl, dass die Herrschaften ganz schön Flugmeilen sammeln mit ihren ganzen
Ja.
diplomatischen Bemühungen. Die sind ja, wenn ich denke, wie oft Zelensky schon in Amerika war oder in anderen Ländern, das
Und der
ist.
fliegt ja immer in fremden Maschinen. Der hat ja, glaube ich, gar keine eigene mehr im Moment, ne?
Es war eine
Oder hat er
sieben.
seine noch rausgekriegt? Dann steht hier in Polen auf dem Parkplatz. Ich weiß es nicht. Der ist ja lange mit den Maschinen, die Europäer ihm gegeben haben, weil seine eigene ja blöd stand ja in Kiew. Ich weiß gar nicht, ob sie die inzwischen rausgekriegt haben, womit der jetzt fliegt.
Ich habe jetzt einen Artikel vor mir, wo ich jetzt gar nicht mehr weiß, wie wir den dahin platziert haben. Es geht wieder um den Iran oder vielmehr als Beispiel dafür, wie wenig der Westen, wie wenig man dem Westen vertrauen kann, wenn es um Verhandlungen geht. Haben wir den aus Versehen dahingestellt
Nee,
oder
das hat Sinn. Wir hatten ja
war
gerade
das
das
ganz
Thema
Absicht?
Ukraine-Verhandlungen. Das kann man weiterspinnen. Was wir hier vor uns haben, ist ein Kommentar aus dem russischen Fernsehen. Den kann man in Ruhe lesen. Wir können es aber auch zusammenfassen. Die haben also noch wieder gesagt, ja, was haben wir beim Iran gesehen? Verhandlungen zwischen USA und Iran. Haben sich getroffen, haben verhandelt. Und ganz wichtig, das haben ja die Vermittler aus Doha gesagt, die Einigung war fast auf dem Tisch. Also Iran war bereit, kein Uran mehr zu lagern und so weiter. Die sind auf die meisten US-Forderungen eingegangen, die Iraner. Also was genau? Ja, konkret war der Iran bereit, amerikanische Inspektoren zu seinen atomaren Objekten zu lassen. Und zweitens war er bereit, auf die Lagerung von angereichertem Uran im Land zu verzichten. Anstatt jetzt, dass die Amerikaner sagen, super, dann haben wir unser Ziel praktisch erreicht, greifen sie ein paar Tage später den Iran an.
Und machen es nur noch schlimmer dadurch.
So, also, ne, und das war auch beim ersten Mal so, vom Jahr, 12-Tage-Krieg, auch da waren ja Verhandlungen und alles lief ganz gut. Wir reden so nett miteinander und 2 Tage später haben sie den Iran bombardiert.
Mitten in den Verhandlungen eigentlich.
Ja, jetzt ja auch. Der Verhandlungsprozess lief ja noch. Das heißt also, wir haben gesehen jetzt zweimal, dass die USA Verhandlungen mit dem Iran nutzen, um den Iran in Sicherheit zu wiegen und ihn dann hinterrücks anzugreifen. Wie sehr dürfte der Iran jetzt danach Interesse an Verhandlungen mit den USA haben?
A, B oder C? Welche Antwort ist richtig?
Genau. Antwort ist klar. Das ist auch das, was wir hören. Das ist ja das, wo sich jetzt die deutschen Medien so echauffieren. Ne? Also, der Iran will mit den Amerikanern noch nicht verhandeln. Wie kann denn das sein? Die sind gar nicht verhandlungsbereit. Die wollen ja Krieg. Ja, nee, die sehen keinen Sinn, darüber mit den Amis zu reden, weil die ihr Wort nicht halten. Und hat ja System. Und wie gesagt, darum ging es in dem Kommentar in dieser Sendung, weil das war bei Jugoslawien, da gab es die Verhandlungen in Rambouillet bei Paris, die Europäer und die Amerikaner dann einfach mit Bombardierung Jugoslawiens beendet haben. Wir hatten das Minsker Abkommen, wo sie auch, ne, gesagt, ja, Friedensprozess im Donbass, und dann aber inzwischen haben ja alle Beteiligten im Westen, Merkel, Macron, Poroschenko, haben ja alle gesagt, nee, das Minsker Abkommen wollten wir nie umsetzen. Es ging darum, die Ukraine zu bewaffnen,
Und die
Zeit
Russen
zu
zu
gewinnen.
verarschen.
Ja, so. Und so weiter. Sie haben jetzt hier, ne, die haben auch andere Beispiele mit Gaddafi und was da alles ist. Es ist lesenswert, dieser Kommentar. Man kann man alles überprüfen. Es ist kein Quatsch, den die erzählen. Aber das zeigt, es gibt ein System, und zwar schon sehr lange, dass der Westen Verhandlungen nutzt, um den Verhandlungspartner oder eben den Gegner erstens über den Tisch zu ziehen und zweitens vielleicht auch, ne, durch die Verhandlung so Entspannung und dann hinterrücks angreifen.
Gibt es da einen medizinischen Ausdruck dafür, wie man das nennt?
Weiß ich nicht.
Irgendwas?
Fragen Sie zur Nebenwirkung Ihren Apotheker und Ihren Hausarzt. Keine Ahnung, aber das ist ein System. Ich habe so einen trockenen Hals heute. Er hat mir irgendwie eine Erkältung aufgesagt. Ich bin ganz froh, dass ich heute ein bisschen Stimme habe. Das war die letzten Tage anders. Das ist das Problem jetzt generell. Wie mit dem Westverhandeln. Wenn der ständig nicht einhält. Iran zweimal, Jugoslawien. Bei Gaddafi gab es damals auch Verhandlungen. Und dann haben sie ihn weggebombt. Gaddafi ist ja in Europa rumgereist. Er war in der EU, war er in Frankreich, in Italien, überall hingereist mit offenen Armen empfangen, so Entspannung, alles wird gut, und dann haben sie ihn weggebombt.
Und eins der ersten Bombenziele war diese große Kanalanlage, die er gebaut hat, um
Ja, das Wasser.
Nordafrika zu begrünen, Man-Made River. Mit
Ja, so.
Uranmunition kontaminiert für die nächsten 4 Milliarden Jahre.
Ja, und also den haben sie. Da haben sie auch verhandelt. Der war eigentlich schon Kumpel. Der war überall, ne? Mit Handshake, zweimal Frankreich, EU, in den USA war, überall war.
Aber seine Idee war doof, der Golddinar.
Der Golddinar war blöde,
War
genau.
doof.
Und dann Wasser, auch Unabhängigkeit, ist auch doof. Und jetzt, ich meine, wie gesagt, ne, Libyen ist ein kaputter Staat, aber die Ölexporte funktionieren. Öl geht jetzt billig nach Europa. Die Europäer, ja, die Franzosen haben das Öl geholt aus Libyen, und darum ging es. Aber ne, Flüchtlingskrise haben wir jetzt, und Libyen war ja, wenn man das mal googelt, wie die gelebt haben unter
Die
Gaddafi.
Schweiz Afrikas hieß es.
Das Ding, das wurde ja in Deutschland oder im Westen nie berichtet. Der war ein Lebensstandard, der hat sich in Europa viele gefreut. Die kriegt vom Staat, ne, wenn sie wohl heiraten, eine Wohnung, das Benzin war praktisch umsonst.
Geld, wenn es
Wenn die
Kinder
zum
gibt.
Studieren,
Geld, wenn es Kinder gibt.
ja, und dann, wenn sie in Europa studieren, gab es Stipendien von $2.000 monatlich. Frag mal einen deutschen Studenten, was der machen würde, wenn er $2.000 Stipendium hätte. Also es war jetzt nicht so, dass es denen schlecht ging. Ja, Gaddafi war ein bisschen exzentrisch, aber die Menschen haben gut gelebt. Das tun sie jetzt nicht mehr.
Ich
Aber
glaube,
dafür kriegen die Europäer billig das Öl.
es gibt glaubwürdige Berichte von Folter unter Gaddafi, und die Folteropfer würden jetzt vielleicht was anderes sagen mit gut
Ja,
gelebt und
das
so,
gibt,
ja.
die Berichte gibt es aber auch aus Guantanamo und aus CIA-Gefängnissen
Ich
in Polen.
weiß, das ist jetzt, da gibt es überall Schurken, aber ich würde ihn nicht so als moralisch integren Menschen
Ich habe die
darstellen.
doch gar nicht moralisch integer. Ich habe gesagt, die Leute haben gut gelebt. Was du da rein interpretierst, ist deine Sache. Die Leute in seinem Land haben gut gelebt.
Nicht alle.
Und ja, nicht alle. Frag mal die Amerikaner. Frag mal Guantanamo. Frag mal die CIA-Gefängnisse. Also, ja, klar.
Und er hatte ein sehr unrühmliches Ende.
Ja.
Das auch noch dazu. Aber weil wir schon in Afrika sind und da Macron oder Frankreich natürlich auch immer wieder. Nee, die Überleitung geht jetzt nicht. Ich schalte jetzt einfach den Artikel ein. Ich wollte jetzt irgendwie einen
Das hier,
eleganten
wo ist
Bogen
hier
zu.
Afrika, was?
Ich wollte einen eleganten Bogen schlagen irgendwie zu Macron. Zack, hier ist der Artikel. Es geht darum, dass der Artikel hat die Rubrik, wenn die Kinder mal wieder unbeaufsichtigt mit den Streichhölzern spielen. Ja, so. Tatsächlich wollen die jetzt da neue Pläne schmieden in Bezug auf Atomwaffen, europäische Atomwaffen. Und es gibt auch genügend Menschen, die dem Ganzen was abgewinnen können. Sag mal, haben wir nichts gelernt? Drehen wir uns immer im Kreis, oder wo kommt das jetzt her?
Ja gut, der Punkt ist ja folgender. Jetzt haben sie alle Angst. Ist ja auch ganz was Neues. Hat ja nie jemand gewarnt, dass die Amerikaner Europa gar nicht schützen würden mit Atomwaffen.
Ja, wer hätte es gedacht?
Alle haben ja geglaubt, die Amerikaner würden Washington für Warschau opfern. Das haben ja alle wirklich geglaubt. So, aber jetzt haben sie ja verstanden, so mit Trump schon mal gar nicht mehr. Ja, wo kriegen wir ein Atomschutzschild her? Na, die Briten sind auch doof. Das mache ich mal als Artikel noch getrennt. Das ist, finde ich, auch spannend. Da muss ich mal tiefer rein. Die britischen Atomwaffen funktionieren ja nur mit grünem Licht aus Washington. Das ist ja auch
Was
amerikanisch.
heißt grünes Licht von den Zieldaten oder von der
Ich muss
Erlaubnis
da rein. Das
her?
ist Zieldaten. Das ist auch die Technik zum Abschuss. Also, die britischen Atomwaffen funktionieren ohne die Amis nicht.
Die
Aber die
Brit.
Franzosen sind eigenständig.
Aha.
Die können ohne.
Okay.
So, und deshalb bettelt Europa aber Frankreich um Atomschilden. Nicht bei Briten. Weil es bringt nichts. Ist völlig. Die britischen Atomwaffen sind nur zum Winken. Also es ist so. Wir hatten es oft genug. Also das Problem ist einfach erstmal, Frankreich wird auch, ne, Potsdam nicht für Paris opfern, oder Paris für Potsdam eher gesagt. Wir auch nicht. Frankreich wird auch die Europäer und die Deutschen hier den roten Knopf anlassen, den wird Frankreich schön behalten wollen. Frankreich wird sich's bezahlen lassen wollen, wenn es die jetzt an und Schutzschild nimmt. Frankreich wird dadurch in der EU eine viel mächtigere Position haben. Das wird Merz gar nicht gut finden. Sie haben jetzt eine Arbeitsgruppe gegründet, um irgendwie den gemeinsamen Atomschild und so, bla bla. Ich glaube nicht, dass da wirklich was bei rauskommt. Was aber nichts daran ändert, dass es in der Sache schweinegefährlich ist. Erstens mal, gut, Völkerrecht interessiert ja eh keinen mehr. Atomwaffensperrvertrag, das wäre ein Bruch. Ja, es wäre auch ein 2 plus 4 Vertrag. Deutschland, Zugriff auf Atomwaffen, haben wir abgelehnt. In Zeit, so. Also aus völkerrechtlicher Sicht ist das alles, was sie machen, illegal. Aber das interessiert ja deutsche Medien nicht, die finden das toll. Und es ist aber auch schweinegefährlich in der Praxis. Also es gibt ja nun unter Experten eben die Eskalationsstufe zum Atomkrieg. Und diese Eskalationsstufen sehen vor, dass irgendeine Seite Warnung schießt. Also irgendeine kleine, ja, Anführungsstrichen, eine kleine taktische Atomwaffe irgendwo zündet. Muss jetzt nicht mal beim Gegner sein, kann auch woanders sein, über dem Nordpol, keine Ahnung, nach dem Motto, hier, wir würden es tun. Eine kleine Atomwaffe, die jetzt verhältnismäßig wenig Schaden anrichtet. Also Hiroshima, es ist verhältnismäßig wenig Schaden. Weil die großen Waffen sind ja heute 100 mal stärker. Und dann kann man da noch überlegen, ob man aussteigt. Also das heißt, man fängt langsam an, vielleicht mit kleinen Knallkörpern mal vorzuwarnen. Und dann sind alle von dem Ergebnis so schockiert, dass man sich an den Verhandlungstisch setzt. Oder eben auch nicht, dann eskaliert es weiter bis zu den Großen. Nur ist das Problem, wenn jetzt wirklich ein Konflikt käme zwischen Europa und Russland, dass das so nicht funktionieren würde. Weil die Franzosen haben keine kleinen Atomwaffen.
Nur ganz
Die haben
große.
keine strategischen, keine taktischen Feldwaffen wie die Russen, Amerikaner. Die können auch Atomgranaten in die Kanone schießen,
Aha.
wenn 2, 3 Kilometer weit schießen, dann geht die los. Relativ klein, wie gesagt, klein heißt Hiroshima. Aber eben noch nicht die großen Dinger, die jetzt, weiß ich, wenn die in Hamburg runtergeht, dann sind alle bis Hannover und bis zur dänischen Grenze blind. Das wäre so eine große Waffe.
Also
Ja,
Megatonnen.
da werden, sind Leute im Umkreis von 100, 150 Kilometern blind. Ja, da ist ein Hiroshima-Ding noch relativ harmlos gegen. Frankreich hat nur die großen. Das heißt, wird es zu einer Eskalation kommen, ist diese Möglichkeit, bei der Eskalation mit klein anzufangen und dann vielleicht noch zur Vernunft zu kommen, nicht da. Das ist also, abgesehen von dem ganzen völkerrechtlichen Kram, ist es auch in der Praxis schweinegefährlich, sich auf Frankreich zu verlassen. Gut, und wie gesagt, in der Praxis glaube ich eh nicht, dass viel bei rauskommt, weil dass der Merz dem Macron diese Führungsrolle zubilligt oder die Deutschen generell den Franzosen, das will ich erst noch erleben. Weil das hätte natürlich, wenn die Franzosen faktisch die militärische Schutzmacht der EU werden, dann sind die Franzosen natürlich in Brüssel King Louis und können viel mehr bestimmen. Das werden die Deutschen nicht gut finden.
King Louis. Okay, danke für die
Nun,
Einschätzung.
wir machen es heute nicht, aber wenn wir jetzt daran denken, wie in Europa eskaliert wird, Ostsee etc. Ah, übrigens, Ostsee. Auch aktuelle Meldung, habe ich gerade vor der Sendung gesehen. Finnischer, wer war das? General? Das fand ich auch lustig. Warte, das kann ich dir erzählen, das ist auch lustig. Wo ist er denn hier? Ja. Der finnische, wer ist denn das? Ah, der Chef der finnischen Sicherheitspolizei. Juha Martelius, eine Finne, hat doch tatsächlich erklärt, Russland hat mit den ganzen Kabelschäden in der Ostsee nichts zu tun.
Ach was.
Ja. Aber die Kabelschäden sind ja der Grund jetzt dafür, dass die russische Schattenflotte so gefährlich ist, dass man sie kapern muss, was dann zum Krieg mit Russland führen kann. Also, die Eskalation haben wir auch noch. Und das ist eben, was die Sache mit Frankreich und Atomwaffen so gefährlich macht. Aber wurscht, anderes Thema. Nur fand ich lustig. Also, so die Meldung gerade eben, was kam die heute? 12:51 Uhr deutscher Zeit bei der TAS, heute am Donnerstag. Muss ich einfach übersetzen.
Ein Thema. Bei dieser ganzen Iran-Geschichte ist seit 12, 13 Tagen plötzlich weg. Thema Epstein.
Ja,
Und
denn es gibt russische Analysten, die den ganzen Irankrieg, also Israel und USA, die Epstein-Koalition nennen.
ja, das hat sich so durchgesetzt, das Wort
Ja,
mittlerweile.
Epstein-Koalition.
Epstein-Klasse, Epstein-Koalition, ja. Es geht um den Herrn Starmer, der Herr mit dem stets unglücklichen Gesichtsausdruck und der unglücklichen Hand. Unfassbar, was der in England macht und was er nicht macht, besser gesagt. Und jetzt ist die Frage, ob ihm seine Connection oder seine Verbindung zu dem ehemaligen Botschafter Lord Peter Mandelson Botschafter der Briten in den USA in Washington auf die Füße fällt nachträglich, weil er eben jetzt, wie bekannt geworden ist, schon bei seiner Ernennung, also als er diesen Mandelson als Botschafter ernannt hat im Dezember 24, dass da, ja, dass der gewisse Vorlieben hat, dieser Mandelson.
Nee, die Vorlieben nicht. Es ging darum, es ging um die Frage, also der Mandelson war ja in Britannien so eine graue Eminenz in der Politik seit Jahrzehnten, Schlüsselpositionen und Strippenzieher.
New Labour.
Der wurde dann eben nach USA geschickt als Botschafter, ganz wichtiger Posten. Und als dann seine Epstein-Kontakte rauskamen, hat Starmer ja im Parlament groß geschwankt. Ich wusste davon nichts, ich wusste gar nichts, ich habe keine Ahnung gehabt. Ne, so, ich will nicht zurücktreten. Und nun kam raus aus britischen Regierungsdokumenten, dass Starmer eben sehr wohl auch ein Entscheidungspapier bekommen hat. Also so ein Dossier für die Ernennung. Und da war die Rede davon, dass es bei Mandelson Reputationsrisiken wegen dessen Beziehung zu Jeffrey Epstein gegeben hat. Da wurde gewarnt vor. Und das wurde Starmer vorgelegt und hat gesagt, schicken wir trotzdem hin. Also ist jetzt für die Epstein-Geschichte keine große Sache, aber in Großbritannien könnte es für Starmer immer enger werden. Da zieht sich eine Schlinge zu. Also das ist für ihn alles nicht gut. Er hat jetzt das Parlament belogen. Mal gucken, was dabei rauskommt. Die Meldung ist jetzt vom 11., das ist am Mittwoch gewesen. Heute habe ich noch nicht groß geguckt, ob da irgendwas weiter passiert ist. Aber die werden das in Briten, also die Opposition wird ihn jagen. Und wie lange die ihn noch halten können als Premierminister, mal gucken.
Hängt von den Medien ab eben, wie lange die ihm die Stange halten dann auch.
Ja, unter anderem.
Und dann unsere Abschlussrubrik, Thema Fake News der Woche. Es geht um den angeblichen, um den 2+4-Vertrag, den Russland angeblich kündigen möchte. Du bist da auf verschiedene alternative Medien gestoßen, die hier eine deiner Wahrnehmung nach falsche Darstellung bringen.
Meiner Meinung nach, das ist absolut nachweisbar.
Deiner nachweisbaren Meinung nach, vollkommen nachweisbar. Was geht es da hier? Welcher Text wird hier durch die Medien gereicht?
Ja, also es geht darum, dass gewisse Herrschaften sich bei YouTube immer mehr solche Videos gesehen. Russland hätte beschlossen, russisches Parlament hat beschlossen, 2+4-Vertrag zu kündigen und bla. Und dann gab es da Panik, es waren Videos und ein Drama und weiß ich was. Und ich habe die ersten gesehen, habe ich gelacht, okay, lass die Leute Quatsch reden, Quatschmeldung gibt es immer und überall. Aber das, ich habe davon immer mehr bekommen. Dass jetzt subjektiv war, dass nur ich die gesehen habe und sonst keiner das mitgekriegt hat, weiß ich nicht. Aber mir wurden immer mehr davon angezeigt. Und da dachte ich, da muss ich jetzt mal, habe ich ein bisschen nachgeguckt. Und das gab dann diverse Berichte im alternativen Bereich darüber, dass in Russland schon die Entscheidung getroffen wäre. Der 2+4-Vertrag wird gekündigt und dann passiert's. Dann werden die Russen in die DDR einrücken. Weil das ist ja dann zurück, das wäre die DDR und dann können die Russen reinholen und außerdem, wenn da mal einer was dagegen hat, dann wird die Feinstaatenklausel der UNO aktivieren, dann geht man auf jeden Fall und bla bla bla. Also hanebüchener Schwachsinn bis von hinten raus.
Viel Hopium?
Ja, das Hopium ist, weil ich muss die Leute fragen, ich will die nicht anrufen, deswegen, aber Schwachsinn, objektiv, so gehen wir es durch. Erstens, nein, in Russland hat kein Parlament über auch nur über die Frage gesprochen, ob man den Vertrag eventuell kündigen könnte. Wer sowas behauptet, denkt sich's aus oder sollte den Übersetzer seiner Wahl tauschen. Weil ich habe es im Artikel gezeigt, es gibt immer wieder Meldungen in Russland und das, wenn es wörtlich übersetzt, dann stellt sich die Überschrift im Föderationsrat, das ist so wie Deutschland Bundesrat, im Föderationsrat wurde die Idee, den Vertrag über die abschließende deutsche Regelung zu kündigen, unterstützt. So, wenn man jetzt Russisch kann, dann weiß man, dass diese Formulierung im Föderationsrat wurde unterstützt oder im Bundestag wurde unterstützt. Dann heißt das, irgendein Abgeordneter hat was in die Kamera gequatscht. Nicht der Bundestag einer, sondern irgendeiner im Bundestag hat was gesagt. Das ist Russisch verstehen, um das zu wissen. Wenn die Formulierung ist, im Parlament so und so wurde das unterstützt, dann weißt du, irgendeiner hat wieder ins Mikrofon geplappert. Aber eben kein Parlamentsbeschluss. Wenn du das aber dann noch durch die KI-Übersetzung laufen lässt, dann steht da so plötzlich nicht mehr im Föderation, sondern da steht dann, der Föderationsrat hat die unterstützt. Und das klingt dann so, hey, die haben es beschlossen. Das russische Parlament hat beschlossen.
Oh, wir haben
ja, also Leute, die kein Russisch können, lassen sich von einer falschen KI-Übersetzung dahin führen, das russische Parlament hätte irgendwas beschlossen.
Und schon haben wir eine antirussische Schlagzeile, die dann weiter...
Nee, die ist ja gar nicht antirussisch. Die Mainstream-Medien, da muss man ja sagen, die sind kompetent genug, sowas zu sehen, dass das Schwachsinn ist. Das war im alternativen Bereich, wo irgendwelche Hobby-Streamer oder auch Profi-Streamer kein Russisch können, sich was von der KI übersetzen lassen, sagen, hey ho, ich habe eine Schlagzeile. Und dann fangen die an, wenn die Russen den gekündigt haben, dann muss ja das und das passieren. Haben sie aber nicht. Also ist Blödsinn, das war irgendein Abgeordneter, der gefragt wurde, aufgrund von Deutschlands Verhalten und seinen Verstößen gegen den Vertrag, sollte man den kündigen? Ja, sollte man. Ah, okay, Schlagzeile, Überschrift, kurzer Artikel. Herr so und so hat gesagt das. Okay, danke. Mehr nicht. Das ist der ganze Faktenskandal, der dahinter steht.
Aber du
Darum
siehst,
sage ich, es ist nicht meiner Meinung nach, das ist objektiv Blödsinn, diese Meldung.
wie sowas dann aufgenommen wird. Ja.
Ja, und dann, wie gesagt, und dann kommen eben die ganzen Geschichten von wegen, aber wenn das dann passiert und dann würde ja und dies und das und Völkerrecht, deutsche Staatlichkeit und was da alles. Leute, wer mir noch was vom Völkerrecht erzählt, kann ich nicht ernst nehmen. Jetzt lasst mal überlegen. Stell vor, morgen kündigt Russland den 2+4-Vertrag. Was passiert? Also in der Fakt, Russland würde auf jeden Fall die Beziehung zu Deutschland abbrechen, weil es Deutschland in seiner Form ja nicht mehr als Staat anerkennt, weil, ne, 2+4-Vertrag. Wer auf der Welt würde das anerkennen? Diese Geschichte. Wer auf der Welt würde sich der russischen Sicht anschließen? Wahrscheinlich fast niemand. Und war schon gar nicht der Westen. Das heißt, de facto würde der Westen sagen, lass die Russen quatschen, wir sind immer noch EU und NATO. Und wenn die Russen meinen, sie müssen jetzt einen Panzer in die ehemalige DDR fahren, das geht nicht. Ja? Und Feindstaatenklausel kannst du dann auch vergessen, weil de facto wird der Westen nicht sagen, ach ja Gott, ja, wenn die Russen den Vertrag kündigen, ja, dann können sie die DDR wieder haben. Das wird Paris, London, Brüssel, Washington nicht sagen. Ja, also diese ganze Hysterie, die ich da gesehen habe bei einigen Videos, was dann alles passiert mit der deutschen Staatlichkeit, dann kommen die Russen. Schwachsinn. Wird nicht passieren. Hinzu kommt auch völkerrechtlich, wenn man davon argumentieren will, man kann den Vertrag nicht kündigen. Es gibt keine Ausstiegsklausel.
Der ist für immer.
Der ist für immer und die waren so naiv damals, auch gerade die Russen. Da ist nicht mal eine Klausel zur Beilegung von Streitigkeiten. Jeder davon ausgegangen, jetzt die Welt ist so toll und alle werden sich für immer daran halten und wir brauchen nicht mal eine Klausel, wie wir mit Streitigkeiten umgehen. Also der ganze Vertrag ist naiv geschrieben und im Grunde, wenn die Deutschen dagegen verstoßen, dann ja, eigentlich ist der Vertrag dann irgendwie hinfällig, aber irgendwie interessiert es keinen. Und dass die Deutschen gegen den verstoßen, wissen wir ja, ne? Also angefangen bei der nuklearen Teilhabe der NATO, wo die Deutschen mit amerikanischen Atombomben spielen dürfen. Das ist, ne, Deutschland will nicht, 2+4-Vertrag, wird nicht auf Atombomben zugreifen, will keine Verfügungsgewalt haben. Hat es über atomare Teilhabe.
Dann das
NATO-Basis in Rostock.
Nicht-NATO-Quartier in Rostock. Ja.
Ja, doch, NATO-Quartier stand ja auf der Seite der NATO so. Und so
Ja,
weiter. Also es
aber
gibt
nein,
genug
das war eine
Verstöße dort.
große, große Diskussion. Das sind zwar Soldaten von der NATO, aber das ist deswegen trotzdem kein NATO-Quartier. Ja, wissen wir
Doch,
doch.
es stand sogar NATO-Pressemeldung, haben sie ja vom Netz genommen, kannst du im Internetarchiv finden, das stand ja alles drin. Die haben das alle ganz stolz gemeldet, NATO-Quartier haben sie gesagt, Scheiße, Verstöß gegen 2+4-Vertrag, löschen wir mal unsere Nachrichten wieder. Dann haben sie die Pressemeldung wieder aus dem Netz genommen.
Du
Also,
nimmst es viel zu genau.
die nimmt sich nicht so pingelig sein. Kann man passieren. So, also von daher, ich wollte es einfach mal losgeworden sein, weil also erstens die Meldung, irgendwer in Russland hätte den Vertrag gekündigt oder ein Parlament hätte darüber auch nur nachgedacht, ist Quatsch. Irgendwelche russischen Abgeordneten haben gesagt, ja, wenn ihr mich fragt, ich würde ihn kündigen. Mehr ist nicht. Und wenn sie ihn kündigen, wird auch nichts passieren. Weil das Völkerrecht interessiert uns schon lange keinen mehr.
Also, Ente.
Komplette Ente.
Ente. Ja, das war das deutsche Wort für Fake News damals, gell?
Ja, das, die
Fällt mir jetzt
brauchen ja
gerade
neue
auf,
Worte.
ja.
Mit einer Zeitungsente kannst du keine Sanktionen begründen. Aber mit Fake
Zeitung.
News, da kannst du sagen, Sanktionen werden
Hey,
verhängt.
das ist ein Wort aus einer Zeit von 2019 und vorher. Eine Zeitungsente.
Ja, also
Das
das
waren
ist,
noch Zeiten.
wenn, ich würde es ja amüsant finden, wenn die EU geschrieben hätte, der Röper verbreitet auf seinem Antispiegel Zeitungsenden, deshalb müssen wir ihn sanktionieren. Das wäre niedlich. Ja, aber das, ne, sie brauchen neue Worte, darum haben sie dann Covid, also ne, Desinformation, Fake News, bla, und dann hast du jetzt ganz böse neue Worte, die klingen viel, viel schlimmer als Ente, und dann kann man sagen, das ist doch ein Verbrechen, da muss man was tun.
Mein Notizzettel ist leer. Wir sind durch, glaube ich, mit allen Artikeln. Irgendwelche Worte zum Sonntag?
Ich habe noch nicht mal zum Donnerstagabend, weil ich heute schon eine Sendung hatte. Und wie gesagt, ich hatte mir am Wochenende irgendwie, ich hatte jetzt Pech, ich hatte zwei Erkältungen und diese zweite war eigentlich nicht schlimm. Nur Schnupfen und Stimme weg. Jetzt habe ich heute ein bisschen Stimme wieder, zwei Sendungen gemacht. Ich glaube, ich habe morgen wieder keine Stimme.
Hau dich hin.
Aber bis Donnerstag ist sie wieder da.
Ja, bis nächste Woche dann
Oh,
wieder.
scheiße, ich muss morgen die Antispiegel Podcast machen. Das wird lustig. Mal sehen.
Danke für den Moment, Thomas. Ich sag bis nächste Woche und nach draußen dann auch wieder. Danke für das Zuhören so lange. Sind wir wieder bei fast alter Zeitlänge, 2 Stunden. Wir bemühen uns redlich, dass
Oh
das
ja.
nicht mehr so lang ist, aber er hört ja nicht auf zu quatschen. Ne? Und ich stelle die ganze
Wie
Zeit doofe Fragen, also
genau, du
insofern.
stellst immer Fragen und dann fällst du mir ins Wort und ich dir und überhaupt. Aber Robert, freu dich, in unserem Arbeitszeugnis steht drin, ständig bemüht.
Haben sich stets bemüht, ja, in diesem Sinn. Also, schöne Woche, alles Gute und vielleicht fahrt er nochmal tanken, solange es nur 2 € kostet, ja. Wer weiß. Bis dann, gell? Also, mach's gut, ciao.